Zombies sind ausgebrochen und der Sneakpot wird sie alle niedermähen. Ich habe den Film nicht gesehen, lasse mir ihn aber in Folge 683 von meinen beiden Zombies hier erklären. Mit mir die Zombie-Königin, das ist Robert Krüger.
Ding, 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 Jackpot.
Und neben ihm Zeus, Christoph Perner.
Guten Abend. Und ihr merkt, unser Zombie-Tiger ist etwas unwissend, denn sonst wüsste er, dass nicht der Sneakpot die Zombies tötet, sondern eher umgekehrt. Mal gucken, wie das endet.
Schön, dass du die Zombie-Geräusche machst. Ich hatte kurz überlegt, mit diesem Queen-Schrei zu antworten, aber ich glaube, das hätte dann alles geklippt und alles ganz furchtbar geworden.
Ich glaube, das wäre nicht das Problem gewesen, dass dann das Babyfon losgegangen wäre. Das wäre das Problem gewesen.
Ja, das auch, ja. Ich glaube, den kann man auch nicht leise nachmachen, oder, Herr Christoph? Würde man. Das geht nicht.
Schwer, ja.
Okay.
Wäre dann wie ein leises Quietschen einer Tür. Das ist nicht so impressive.
Ja. Christoph, du hast letzte Woche vorgegeben, dass Army of the Dead geschaut werden soll auf Netflix. Worum ging's denn?
Korrekt, das ist der neue Film von Zack Snyder. Und es ist ein Zombie-Film und es ist aber auch ein Haste-Movie. Sagt man Haste oder Heist? Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht.
Heist. Ich würde Heist. Heist sagen.
Also man könnte es grob verallgemeinern in Ocean's 11 mit Zombies. Ganz grob. Das Setting ist das. Las Vegas ist Zombie verseucht. Es ist eine Zombie-Apokalypse in Las Vegas ausgebrochen. Und Las Vegas ist eingemauert worden. Und jetzt hat die Regierung sich in den Kopf gesetzt, die Stadt mit einer Atombombe dem Erdboden gleichzumachen. Und jetzt fällt irgendjemandem, ich habe vergessen, wer das war.
Mr. Tanaka.
Genau, Mr. Tanaka. Ja. Ist aufgefallen, dass in irgendeinem Casino noch unheimlich viel Geld im Tresor liegt und dass das vielleicht doch besser noch rausgeholt werden sollte, bevor die Atombombe fällt. Und deswegen lässt er ein Söldner-Team zusammenstellen, ein wild zusammengemischtes. Und die sollen halt da rein und in einer relativ kurzen Zeit, nämlich die Atombombe steht kurz bevor, irgendwie so 2 Tage oder so.
Das ist natürlich Zeit. Total inoffiziell, also das
natürlich,
die,
natürlich.
Die warten mit der Atombombe nicht. Also.
Nee. Und es ist also wenig Zeit und die Aussichten sind schlecht und nun gut, also jetzt geht diese Söldnertruppe, geht da also rein und versucht diesen Tresor zu knacken und muss auf dem Weg dahin sich mit allen möglichen Zombies auseinandersetzen und das Problem ist, dass es nicht nur die uns bekannten Schlurfe-Zombies sind, die wir so aus allen möglichen Zombie-Filmen kennen, sondern es gibt da noch eine zweite Zombie-Rasse, die Alphas genannt werden und die halt ja Zombie-Superhelden sind im Endeffekt und die auch angeführt werden von einem Pärchen, also einem König und einer Königin. Also,
naja, würdest du sagen, also die meisten von diesen Alphas, also die sind einfach nur sozusagen die, also so würde ich das jetzt deuten, die sind die Schlurfer sind die klassischen Romero-Zombies und die Alphas, abgesehen die von König und Königin,
Zombies.
sind die 28 Days Later Schnell-Zombies. Und dann gibt's halt noch König und Königin und die sind.
Du würdest nur die als Alphas bezeichnen?
Nee, ich meinte jetzt alle Alphas. Also diese Horde von denen da in dem Haus,
ja.
die
auch
sind so
krass schnell und auch so Martial Arts mäßig drauf sind und so. Also
ja, genau. Aber die sind halt, die sind schnell und aber auch irgendwie dumm. Also die rennen schon, die können zwar irgendwie mal einer Kugel ausweichen, aber im Wesentlichen sind die auch immer nur zum Beißen da. Und dann hast du aber irgendwie König und Königin, die sind ja schon, die haben ja ein Bewusstsein und eine Agenda und alles. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen das Neue.
Die haben ja, ohne da jetzt zu viel spoilern zu wollen, die haben ja sogar Gefühle. Also ist ja, die haben ja sogar Mitgefühl in gewisser Weise. jetzt Menschen gegenüber jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber also man hat das Gefühl, die Zombie-Gesellschaft ist eben tatsächlich eine Gesellschaft, die zwar anders funktioniert als bei Menschen, eher wie so ein Rudel von Tieren. Aber es ist schon irgendwie, ja, es sind halt nicht irgendwie die üblichen völlig hirntoten Untoten, sondern es ist eine neue Spezies im Endeffekt. Also das ist so das wahrscheinlich, was wodurch der Film unter anderem viel Kritik einfahren wird. Aber es ist schon auch eine neue Idee. Gell? Also es macht es irgendwie auf, das Zombie-Genre.
Und die interagieren auch untereinander? Oder also so hier, lauf du mal rechts rum, ich lauf links,
ja,
rum,
ja, dann hauen, genau, wir um und also so? Ja, genau. Der Zeus ist nicht, den kann man durchaus Zombie-König nennen. Es wird auch eigentlich, als die reingehen, wird das gleich gesagt, so das ist hier nicht irgendwie, die sind hier nicht eingesperrt, sondern das ist hier ein Königreich. Zombie-Königreich. Und das ist tatsächlich so. Also der reitet auch auf einem Zombie-Pferd und befehligt Zombie-Horden. Also das ist eine Zombie-Armee.
Haben die auch Waffen oder so?
Nö, Zähne.
Brauchen die nicht.
Oh, ja, genau. Zombies.
Ja, ich habe den Trailer gesehen, da sah es sehr blutig aus, so diese irgend so eine ein paar Leute, die da plötzlich abgemetzelt werden. Ich habe die erste Viertelstunde so geguckt, wo diese mit diesem Truck da reinfahren und dann plötzlich auch Probleme.
Das war ja die Vorgeschichte im Endeffekt, oder? Ja, ja, genau.
Achso, das ist der, aus dem alle entstanden sind.
Das ist der Zeus, genau. Ja.
Das ist der Zeus, wie er quasi Las Vegas gründet. Sich untertan macht, genau.
Mhm. Ah, okay. Und wie machen die es, dass die dann nicht rauskommen aus Las Vegas und den Rest der Welt?
Die bauen da eine große Mauer außenrum.
Ah, ja gut, das haben sie jetzt gerade geübt.
Herrliche Szene auch, wie das letzte Stück der Mauer gesetzt wird. Fantastisch.
Ja, der ganze Vorspann ist ja ein einziges Gemetzel in Las Vegas, wo man zwischendurch bei manchen Szenen so in den Casinos das Gefühl hatte, sieht eigentlich aus wie immer. Ja. Sind halt Zombies an Slot-Machines, ist jetzt nicht anders als sonst. Bisschen mehr Blut an manchen Stellen vielleicht. Aber und dann eskaliert das so im Hintergrund des Vorspanns so vor sich hin mit einem Elvis-Zombie und so einem Klavierspielenden Zombie.
Ein Elvis-Zombie, ja, genau. Es gibt halt alles, was es in Las Vegas gibt, gibt es halt auch als Zombies. Bis dahin, dass es eben den einen weißen Tiger von Siegfried und Roy als Zombie-Tiger gibt.
Wo auch thematisiert wird. Barbusige Tänzerinnen.
Ja, genau. Oder hier Bright, ne?
Ja, so genau, aus einer Wedding Chapel irgendwo rausgefallen. Genau. Zombie.
Fantastisch. Genau. Und es wird auch thematisiert. Also der Tiger, da sagen sie auch, wie der heißt, und dass es eben der eine von Siegfried und Roy sei. Also es ist ganz klar referenziert auch.
Okay, krass.
Ja. Er hat ja auch seinen großen Auftritt.
Wie fanden wir das, Bob?
Ich hatte so meine Probleme, sagen wir es mal so. Also, womit? Was man dem Film nicht absprechen kann, ist, dass er zwischendurch ganz unterhaltsam ist und auch durchaus spannend. Er ist ein einziges wandelndes Plotloch, was wirklich anstrengend ist. Also, die Leute sind, ja, unfassbar dumm, einfach auch alle. Und also gleich die erste, die drauf geht, ja?
Echt? Die
Begleiterin, stimmt. Die Begleiterin von diesem YouTube-König. Die schafft's, ja, also es gibt, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt jemanden, der
offensichtlich
der ihr übel mitgespielt hat, ja, der offensichtlich sinister ist und der das im Geheimen tut, ja. Und sie sozusagen den Zombies irgendwie überhilft. Und sie schafft es aber, den Zombies zu entkommen und kommt nochmal zur Gruppe, um dann dort sich zu verabschieden und zu sterben, ohne irgendjemandem davon zu sagen, dass der Typ
doppelt seltsam.
Und du sitzt da in diesem Film und möchtest einfach nur alles ohrfeigen, vor allen Dingen den Drehbuchautor. Und so macht der Film halt dauernd weiter. Da passieren halt dauernd so komische Sachen. Ich will das jetzt nicht alles auflisten, weil es auch alles Spoiler wären, aber das war halt nur die erste von ungefähr 20 solchen Momenten, wo ich dachte so,
was
ist denn hier los?
Maßlos.
Und Dave Bautista, ich weiß nicht, ist nicht mehr so richtig schnell, ne? Also es muss schon, man muss schon so inszenatorisch ganz schön tief in die Trickkiste greifen, damit er noch wie so ein großer Haut drauf wirkt. Und ja, dann haben wir natürlich, haben wir noch gar nicht erwähnt, Matthias Schweighöfer spielt The German, also Dieter. Dieter ist der Safe-Knacker und deshalb.
Spricht er auch mit so einem fiesen Akzent?
Ja, er spricht zum Teil auch Deutsch. Also immer
drin,
wenn er in Bedrängnis gerät oder irgendwas, ja, irgendein Zombie,
flucht, dann sagt er. Flucht auf Deutsch und so.
Deutsch,
genau.
Aber das ist doch schön. Gut. Also das ist ja das, worüber wir uns jede Woche aufregen, wenn die irgendwie jemand casten, der es gerade nicht kann und jetzt.
Genau.
Eben, und genau das da muss ich auch total sagen, genau was du sagst, das machen sie nicht nur mit Matthias Schweighöfer richtig, sondern sie haben auch irgendwie The Coyote. Die spricht hier nun wieder Französisch und das ist die Darstellerin ist in Paris geboren, ist Französin, die sie da besetzen und die darf dann hin und wieder mal Französisch reden und auch die hin und wieder mal auf Spanisch flucht, ist irgendwie in der Karibik aufgewachsen und vermutlich muttersprachlich Spanisch.
Die kenne ich aus Dings, aus Narcos. Die auch
mitgebracht. Siehst du, ja, wunderbar. Mhm. Und das machen sie insofern voll richtig, dass sie da Schweighöfer besetzen, der hier so ein bisschen wirklich so der Comic Relief Character ist, der immer.
Total.
Aber German Precision. Ich mein,
dieses Genre ist ja ein bisschen Comic. Also, das ist ja.
Klar, Zack Snyder ist Comic.
Ja, genau. Das ist total in Ordnung, finde ich.
Ja, aber. Also, dann muss ich noch über die Kameraarbeit von Herrn Snyder, der hat ja persönlich Cinematography gemacht, meckern, weil. Tiefenschärfe ist nicht dafür da, sie einfach immer und überall über alles drüber zu kippen. Einfach irgendwie so ein Objektiv zu kaufen, was man besonders weit aufmachen kann, die Blende dann auf 1,8 zu stellen und einfach zu sagen, so, das lassen wir jetzt da. Also es gibt durchaus irgendwie, man kann das kreativer verwenden, man kann auch hin und wieder mal mehr Tiefenschärfe zulassen. man muss nicht einfach nur, weil das Objektiv, das kann es jetzt immer und ewig und ständig Sachen in der Unschärfe absaufen lassen, wo es keinen Grund dafür gibt, dass die jetzt da hinten wegsaufen müssen. Und in dem Vordergrund ist irgendwie ein Bolzen scharf und im Hintergrund passieren irgendwelche Zombie-Sachen, die ich nicht sehen kann, weil alles unscharf ist auf dem ganzen Bild.
Ja, ich habe
das auch viel leichter zu rendern, ist doch perfekt.
Sich dabei
unfassbar cool
vorkommen. Nee.
Das habe ich geschaut noch, eine halbe Stunde, die mir eben angeboten wurde, dass ich noch schauen soll. Und da wird das auch erläutert mit diesen Objektiven. Also er hat tatsächlich irgendwie zwei Objektive. Das eine hat er, glaube ich, bei eBay ersteigert und das andere, keine Ahnung, ist ihm irgendwo anders vor die Füße gefallen.
Sau lustig.
Und er hat auch irgendwie gemeint, so, es wäre ein ziemliches Risiko gewesen, dass mit denen, er hätte sich in den Kopf gesetzt, er will das mit denen filmen. Und
proves my point, würde ich sagen.
Ich finde es sieht total cool aus. Also ich
natürlich mal an manchen Stellen und wenn du so Stillframes hast oder so, wo die Schärfe mal am richtigen Punkt sitzt, dann sieht es natürlich cool aus, klar. Aber es macht halt auch, es ist einfach anstrengend, dem zu folgen. Und ich meine, es ist halt an vielen Stellen so pointless, dass jetzt Sachen scharf und andere Sachen unscharf sind, die, wo es kein künstlerisch oder inhaltlich keinen sinnvollen Grund dafür gibt. Sondern einfach nur, weil das war jetzt halt da gerade in Fokus und das andere kommt dann schon gleich, warte mal halt noch 3 Sekunden, dann hat der Fokus es vielleicht gefunden.
Ja, genau.
Das fand ich anstrengend.
Ich fand das super. Also ich fand gerade die Cinematography, oh Gott, das ist ein Zungenbrecherwort, fand ich fantastisch. Das sieht so super aus. Und ich fand auch gerade die Kombination aus Masken und auch so Kulisse und CGI, die Kombination fand ich super. Also es sah, klar, wird man in 5 Jahren oder in 10 Jahren sagen, das sah aber nicht gut aus, aber ich finde, also für heutige Zeit sah das super aus. Also dieses Las Vegas sah halt wie der Stefan gesagt hat. Oder hast du es gesagt? Ich weiß nicht. Las Vegas sah aus wie immer im Endeffekt.
nur halt ja gut, die Kombi, so. Der Strip nicht mehr so ganz dann am Schluss. Nicht also ganz, ja. Das war so ein bisschen schon so ein bisschen derangiert. Da gebe ich dir auch recht, so dieses endzeitmäßige Las Vegas, das sah schon sehr schick aus, aber das ist ja eher Production Design und nicht so sehr Cinematography.
Ja, das stimmt, hast recht. Nee, ich bin jetzt übergeleitet zu dem, wie es aussah.
Ja. Das fand ich auch gut. Ich fand, CGI hat immer dann gefailt, wenn so Sachen, die offensichtlich aus dem Computer sind, wie zum Beispiel der Tiger oder.
Der Tiger, ja.
Der Tiger an sich, wenn er so durchgelaufen ist, fand ich ja noch okay, der sah noch gut aus. Aber wenn der Tiger interagiert hat, zum Beispiel mit Leuten.
Stimmt, hast du recht.
Oder andere Sachen, wenn Zombies, besonders schnelle Zombies oder irgendwas, jemanden zum Beispiel rumwirbeln oder sowas. Mhm. Und dann hast du den Disconnect gesehen zwischen der computeranimierten Figur und dem Menschen im Vordergrund des Bildes, der da rumgewirbelt werden soll. Die Art, wie der hinten an den Beinen zieht, passt nicht dazu, wie die Figur vorne rumfällt und so. Das, da da ist ja, es für mich der, auseinandergebrochen.
Der Kampf mit dem Tiger, das war auch mein Problem, ja. Stimmt. Was ich super fand, war das Pferd.
wo das ich dann, auf den ersten Blick habe ich gedacht, es ist normal. Erst wenn man näher rankommt, hat man...
Ja, und später habe ich dann im Making-of gesehen, das hätte ich ja nie gedacht. Ich dachte eigentlich, da ist ein bisschen CGI drüber gelegt. Nee, das ist ein echtes Pferd, was praktisch ein völlig verweste Körperteile-Decke über sich drüber gestülpt hat.
Oh je.
Total geil. Die haben da einfach eine Decke drüber gelegt, wo eben diese ganzen Knochen und Innereien drauf gemalt sind und wo Moos dran hängt, dass es eben so nach Gewebe, nach Verrottetem aussieht. Total geil.
Und ja, und irgendjemand hat jetzt dieses Prop mitgenommen am Ende vom Dreh und kleidet damit zu Hause sein Privatpferd und reitet dann damit irgendwie durch die Landschaft.
Ja,
herrlich. Zombie-Pferd. Aber also das fand ich auch sehr cool. So, weißt du, auf einem Zombie-Pferd reitender Zombie-König. Also
für
fantastisch. Over the top einfach.
Ja, aber ich weiß nicht, da hat es für mich, du hast vorhin gesagt, da macht es das Zombie-Genre auf. Und ich finde, für mich hat es da ein bisschen das Zombie-Genre zugemacht, weil Zombies sind, und das funktioniert hier in dem Film, fand ich auch immer am besten, die entweder die schnellen oder die langsamen, ich mag die langsamen ja fast lieber, die dann ihre Bedrohung durch die Hordenartigkeit, dadurch, dass sie so viele sind und dass sie, ja, dass ihnen
das
egal
war
ja
ist. Aber auch, also das war
ja klar, und
ja alles,
Teile haben dann
ja
gut für mich. Haben dann gut für mich funktioniert und dieses Zombies mit Bewusstsein, Zombies mit Agenda, Zombies mit Gefühlen, das war dann so, ja, okay, jetzt erzählt ihr mir was eigentlich, also für mich ist es irgendwie
was
an der Stelle
Quatsch
so,
ist, ja.
Ja, was für mich nicht ins Zombie-Genre gehört. Ich meine, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, dann lass ihn doch, kann er ja mal machen, natürlich kann er ja mal machen, aber irgendwie, dann ist es nur wieder ein anderer Bösewicht, der auch irgendwie eine gewisse Intelligenz hat und jetzt ist halt die Frage, outsmartet der eine den anderen? Und so irgendwie musste ich an Alien denken auch zum Beispiel. Weil jetzt war es auch bloß wieder eine Lebensform, die offensichtlich intelligent ist, die wir nicht verstehen. Und die halt irgendwie die Menschen nicht mag. Und das war bei Alien ja auch so. Und auch diese Schreie und es gibt so ein paar Szenen, die irgendwie, die kamen mir so vor, als ob sie Alien-Referenzen sein sollten. Vielleicht habe ich das da auch dann irgendwann nur noch reininterpretiert, weil ich das sehen wollte, aber
Das habe ich nicht gesehen.
Und da hatte ich das Gefühl, es ist an der Stelle, macht es irgendwie, oder Predator, so, weißt du, so, jetzt hast du eine intelligente Lebensform, die auch auf ihre Art sehr mächtig ist und die braucht dann einen würdigen Gegner und ob der jetzt Dave Bautista oder Arnold Schwarzenegger ist oder Sigourney Weaver, ist dann auch egal. Und die müssen sich dann am Ende betteln. Und das ist nicht das, was ich unter Zombie-Genre verstehe.
Ja gut, ein Unterschied ist, dass im Gegensatz zum Alien und zum Predator die Zombies eben Menschen nicht töten, sondern rekrutieren im Endeffekt. Gell?
Und ja gut,
die Zombie-Horde immer größer wird und so.
Das ist das Zombie-Horde außenrum, aber das ist ja, die verhalten sich ja dann auch so nach den Regeln des Zombie-Genres. Nur halt diese Chefs nicht. Und die drumrum sind ja auch irgendwie egal. Die sind halt für so Action-Set-Pieces so zwischendurch. Da haben wir mal wieder so eine Szene auf so einem Automaten-Floor, wo dann halt mal 10 Minuten massives Geballer ist, bis wir dann endlich den Fahrstuhl erreichen. Und dann ist dieses Ding auch wieder, das erzählt die Geschichte ja nicht weiter. Das ist halt nur, damit es was zu gucken gibt. Und die Geschichte geht dann weiter, wenn der große Zeus-Häuptling wiederkommt. Aber dann wird wieder was anderes, aber dann sind wir halt eigentlich in einem Alien oder in einem Predator-Film in dem Augenblick. So kam mir das vor. Ich weiß nicht, vielleicht.
Stimmt. Ja, kann man so sehen. Hast du recht. Also für mich war es halt die Frage, die sich mir eher stellt, ist, verlässt er das Zombie-Film-Genre eben eher in Richtung diese Ocean's 11-Geschichte? Ja? Das ist, und sind die Zombies nur ein Hindernis auf dem Weg dahin. Also es ist im Endeffekt dass es eben nur um den Raub geht. Gell?
Ja.
Mein Fazit am Ende war, dass es eine gute Mischung ist tatsächlich aus allem Möglichen. Vielleicht auch aus so einer Alien-Predator-Geschichte, kann sein. Und ja, es ist halt einfach knallbuntes Popcorn-Unterhaltungskino mit Zombies und Heist und ja, von mir aus auch Predatoren, ja, egal. Und lustigen Protagonisten auch. Was ich nicht so ganz, also diese Vater-Tochter-Sache, was das so richtig sollte.
Ja, furchtbar. Ja. Und diese Dialoge zwischen den beiden zum Fußnägel hochrollen.
Ja, grauenvoll. Das war schlimm. Das war, ja.
Der Film ging doch irgendwie 2,5 Stunden. Warum hat man das nicht einmal rausgestrichen?
Nee, damit, dann hätte man die nervigste Person von allen, nämlich seine Tochter, die dann natürlich, es ist ja so, dann folgen diese Filme ja immer denselben Mustern, also die 10 kleinen Jägermeister müssen ja auf jeden Fall dezimiert werden und natürlich gehört diese Tochter zu denen, die am Schluss übrig bleiben, wo man ihr schon eigentlich in der 3. Szene wünscht, dass sie jetzt bitte mal vom Tiger gegessen werden könnte, aber wird sie halt nicht. Das ist sehr anstrengend, ja, diese Vater-Tochter-Geschichte, die da reingeschrieben ist.
Zur Länge des Films, ja, er ist lang, aber das kommt darauf an, mit was man ihn vergleicht, gell? Also, wenn man ihn mit einem normalen Zombie-Film vergleicht, ja, wenn man ihn, und das ist er ja eher, ist ja so ein Netflix-Produkt, man hätte daraus auch so eine Miniserie machen können, gell? Also das, und da muss ich sagen,
5 mal eine halbe Stunde?
Ja, oder 10 mal eine Dreiviertelstunde, ja, also oder 8 mal eine Dreiviertelstunde, wäre locker gegangen, hätten ganz sicher viele gemacht. Ich komme gleich noch zu einer Serie, die sowas ganz Ähnliches macht. Und da muss ich sagen, finde ich dann, oder komme ich dann eher daraus, wow, sie haben es gut zusammengeschnitten und schön flüssig und schnell erzählt für die heutige Zeit, wo man eben eher 10-teilige Miniserien macht oder 8-teilige. Ja, natürlich, das ist anders, als es früher im Kinozeitalter war, aber gut, die Zeiten sind halt auch andere, man erzählt heutzutage eben ein bisschen anders und ich finde eigentlich, Längen hat er kaum, also ja, er hat so ein paar Szenen, die wo man sich denkt, muss das sein, ja, das ist peinlich, aber eigentlich richtige Längen hat er, also ich fand ihn durchweg unterhaltsam.
Und eine fantastische Rolle, wo die Hubschrauberpilotin, wir kennen sie aus Star Trek Discovery, wo sie eine der wenigen Figuren ist, die ich tatsächlich mag. Da ist sie ja diese, hast du so weit geguckt in Discovery?
Ich kenne sie total gut. Ich habe Discovery die ersten 2 Staffeln gesehen.
Ja, dann hast du sie auf jeden Fall kennengelernt. Ja, ja, am Schluss hast du sie auf jeden Fall kennengelernt.
Ich meine, ich kenne sie noch irgendwo anders her. Ach, na, Moment mal, spielt die noch? In Mandalorian spielt sie nicht mit, oder? Nee.
Ich glaube nicht. Oder? Ja, vielleicht in irgendeiner Nebenrolle.
Aber also, sie finde ich halt, sie spielt halt auch immer arg dieselbe Rolle, gell? Also,
ja, ja, aber hier viel besser als in Discovery, weil sie hier noch viel unflätiger sein darf.
Ja.
Ja, insofern, sie hat diese Comic Relief, eigentlich, ja, doch, Comic Relief Character hat er ja hier reichlich. Also zum einen die Hubschrauberpilotin, der irgendwie alles egal ist. Und so im Angesicht des sicheren Todes immer noch irgendwie blöde Sprüche und so eine, ach, mir doch wurscht, Kack, ich mach das hier schon, Attitüde an den Tag legt, obwohl hier gerade der Rettungshelikopter fast abgefackelt ist. Und dann natürlich Dieter, der deutsche Safeknacker, der die ganze Zeit irgendwie so mit Zombies töten, hat das nicht so. Und wenn er dann seinen ersten erlegt, dann feiert er das aber erstmal. Und ich hatte gedacht, dass sie diesen YouTube-König, dass sie das noch auswalzen.
Was wird eigentlich, so einen YouTuber mitzunehmen?
Ja. Ja, aber der seine YouTube-Karriere darauf aufgebaut hat, dass er sich illegal nach Las Vegas reinschleicht, da ein paar Zombies killt, davon Videos dreht, die hochlädt, dann wieder rausgeht. Und da halt so irgendwie so YouTube-Fame absahnt, weil er ja der krasse Zombie-Killer ist.
Ja, ich dachte eigentlich auch, dass das so der so den Wandel merkt selbst, dass es doch gar nicht so lustig ist. Aber nö, er war dann eigentlich ein ganz zurückhaltender Zombie-Killer. Also,
ja, genau, aber die haben das gar nicht mehr aufgegriffen. Ich meine, er hat einmal beim Reinkommen macht er irgendwie so ein Selfie mit irgendwelchen Leichenbergen. Ja. Wo ich mir auch denke, so, die müsstest du doch schon mal gesehen haben, wenn du da schon drin warst. Also das ist ja jetzt nicht. Ja. Und dann ist eigentlich vorbei mit diesem YouTube-Kram. Also da hätte ich zum Beispiel gedacht, dass das eine der Längen werden könnte oder dass der Film da irgendwie Filmzeit vertrödelt, macht er nicht.
Ist er flott erzählt eigentlich. Also ich finde ihn insgesamt eigentlich eher flott erzählt, erstaunlicherweise. Er erzählt einfach viel.
Aber immer wenn das Zwischenmenschliche zu tragen kommen soll, es gibt ja dann noch so eine Story zwischen Dave Bautista und dieser Latina-Dame, immer wenn so zwischenmenschliche Sachen erzählt werden sollen, dann merkt man, dass Zack Snyder einfach gnadenlos unfähig ist, Dialoge zwischen Mann und Frau oder Vater und Tochter oder wie auch immer zu schreiben. Das ist alles so hölzern und so dumpf. Das, ja, sehr anstrengend. Also er sollte vielleicht echt lieber so stiernackige Typen mit Maschinenpistolen Dialoge schreiben. Das kann er einigermaßen.
Ja, oder mit Schwertern eben, ne? So 300-mäßig. Aber ja, zum Vergleich mit 300, ich finde so eine, was bei 300 ja im Nachgang dann sauer aufgestoßen ist, diese wirklich faschistische Agenda, das kommt hier gar nicht. Also ich muss sagen, also ich finde den sehr entspannt, was so das angeht. Oder ich sehe es nicht, keine Ahnung. Da hatte ich so ein bisschen Angst vorher, oh Gott, kriege ich jetzt irgendwie so eine faschistoide Agenda wieder übergebraten. Aber gar nicht. Also es ist ein zurückhaltender, also was Politik angeht, zurückhaltender Zombie.
Es sind so ein paar Trump-Verarschungsreferenzen drin, so.
Ja, genau, bisschen.
Wieso, aber die Bombe am 4. Juli zu zünden, wollte der Präsident machen, weil er gesagt hat, it might look cool.
Ja, genau.
Okay.
Ja. 4th of July Feuerwerk in Las Vegas mit der Tactical Nuke. Kann man ja mal machen.
Ja, habe ich jetzt was verpasst oder? Also, es klingt fast so, als.
Also ich mag ihn.
Ich würde sagen, wenn, da du ja jetzt nicht der ausgewiesene Zombie-Fan bist, so wie ich dich einsortiere.
Nee, nicht so.
Ist das aber jetzt nicht Movie so.
Finde ich halt schon geil.
Ja, aber also um da vielleicht nochmal drauf einzugehen, ein Heist-Movie, Christoph hat das ja vorhin so angedeutet, ob er in die Richtung das Genre verlässt, ich würde sagen nein, weil zu einem Heist-Movie gehört für mich irgendwie, also hier ist jetzt wieder meine Einschätzung der Dinge, natürlich, darum sind wir ja hier, um unsere zu geben.
Hauptsache subjektiv.
Hauptsache subjektiv, genau. Und für mich macht ein Heist-Movie aus, dass auch zum Beispiel ein Plan geschmiedet wird, der irgendwie ausgefeilt ist und der wird dann versucht umzusetzen und natürlich geht der an manchen Stellen schief und so und dann muss ein Alternativplan gefunden werden und deren Plan ist im Wesentlichen, wir gehen da rein, wir ballern alles um, was sich uns in den Weg stellt, dann macht der German den Safe genau. auf und dann nehmen wir das mit und da ist nicht irgendwie
und dann gehen wir zum Dach und fliegen mit dem Hubschrauber weg und der genau. Hubschrauber muss halt vorher noch repariert werden.
Ja, und ich meine, ja, natürlich, das ist irgendwie ein Plan, aber der ist halt so straightforward, dass und der ja, an einem Heist-Movie ja, ist halt auch ist so
in
dieses
dem Film nicht so viel, das stimmt.
Ja, das klingt jetzt nicht so intelligent gemacht, irgendwie die ausgetrickst oder so, sondern
nee, das nicht.
Möglichst viel
nicht ausgetrickst werden.
Möglichst viel Munition mitnehmen und alles umhauen.
So das Art. Einzige, was wirklich Heist-Movie-artig ist, ist diese Szene in dem Gang vor dem Tresor mit den Fallen. Ja, das ist so ein bisschen
Heist. Indiana Jones-mäßig.
Ja, das hat sowas davon. Weil das ist natürlich so bei einem Heist-Movie auch immer, dass was da beklaut werden soll, der Tresor oder was auch immer, das hat ja dann irgendwie wichtige, tolle Sicherheitsmaßnahmen oder es geht ganz schwer auf oder man kommt da nur ganz schwer rein oder was weiß ich, unsichtbare Laser und Schranken und was weiß ich nicht alles.
Alles, alles.
Und dann immer ganz viele Experten, die dann genau dafür da sind, dass sie genau das aushebeln können und wie das dann überlegt ist und der Fluchtplan, um die Polizei abzulenken und so. Das gehört alles zu einem Heist-Movie irgendwie so vom Gefühl her, wenn du so an Ocean's 11 denkst oder an Italian Job, dann gehört das dazu. Und das hier alles nicht. Hier sind halt so Stiernackentypen
mit
Maschinenpistolen und
also das ist doch wohl kurz, schon.
Ja, einmal kurz in diesem Gang da vorne.
Dieser Gang. Gut, die machen das halt ein bisschen weniger elegant. Sie schicken einfach einen Zombie durch, der alle Fallen
verrat auslöst, doch nicht alles. Damit,
das ist doch toll, damit man sich alles mal anschauen kann. Ich sage jetzt natürlich nicht, was man da alles sieht. Aber gut, es ist ja auch naheliegend, das so zu machen. Ne?
Ist doch ein nur, super Plan.
Was ich nicht verstanden habe, die schicken diesen Zombie da durch. Woher wissen die, dass diese Fallen, wenn die mal ausgelöst haben, nicht wieder auslösen können? Also, dass die danach so locker flockig da durchmarschieren, Mhm. Fand ich ein bisschen erstaunlich. Ich hätte mindestens 2 Zombies durchgeschickt, muss ich sagen.
Ja. Aber ja, das war auch also einer meiner Gedanken. Und auch nachdem Plot-Hole, sie irgendwie eine gewisse Anzahl an diesen Fallen ausgelöst hatten, waren sie sich dann plötzlich sicher, dass es einfach keine weiteren mehr gibt. Das also das wird auch kurz, es wird die irgendwie thematisiert kurz. Das
muss die letzte gewesen sein.
Genau. Und dann geht man einfach durch. Ja, das war halt lustig.
War halt Spaß einfach. Also es ist, ja.
Vor allen Dingen der erste Zombie, der durchgeschickt wird, oder ja, ich sag jetzt nichts mehr. Ja, das ist nochmal so ein Gag einfach nochmal eingebaut. Das ist alles ganz gut. Ja. Und was er nicht ist, was man sagen muss, ist, er hat nicht so diese, da sind fast überhaupt keine Jumpscares drin, oder?
Ja, fand ich auch sehr angenehm. Also eigentlich, er lässt sich sehr, sehr locker durchschauen.
Ja, also wenn man keine Horrorfilme mag, aber mit Blut, also mit Zombies, die irgendwie in Arme Gore beißen oder in Hälse beißen und Gore und so, wenn man damit jetzt kein Problem hat, weil das ohnehin so überdreht ist, dass es einen nicht nennenswert angehen kann, weil es halt einfach comical ist.
Dieser Kopf, dieser Kopf zermatscht. Das ist so fantastisch. Und einfach zerplatzt wie so eine
So Würmer raus, ja.
Selbst von der Melone würde mehr übrig bleiben. So, warum ist dieser Kopf jetzt zu Matsch zerfallen? Verstehe ich nicht. Egal. Ach,
herrlich. Ja. Ja, also wenn einen das nicht schreckt, dieses Gore-Element, dann aber man so Horrorfilme wegen dieser Suspense und Jumpscares nicht mag, dann kann man den gut gucken. Dann tut er einem nichts. Auch, und das fand ich auch angenehm, weil genauso würde ich mich nämlich einsortieren. Das Bluten, das Gore macht mir nichts aus. Aber dieses, ich will nicht immer so angekreischt und in dem Augenblick dann noch angesprungen werden, nur damit ich in meinem Sofa zusammenzucke und fast einen Herzinfarkt bekomme. Das gibt mir nichts, das nervt mich nur.
Ja,
und ja. Und das macht er überhaupt nicht und das fand ich sehr angenehm.
Ja. Bin ich ganz bei dir, ja.
Also insofern, Stefan, wenn es ist nicht genre-defining, aber möglicherweise werden weitere Zombie-Filme irgendwann mal darauf, dass das Genre in der Richtung vielleicht weiterentwickeln und auch Sentient-Zombies machen. Und dann, ja, vielleicht kommt man dann an den Punkt, dass man sagt, naja, das ist ja wie bei und dann muss man den vielleicht doch irgendwann gesehen haben, aber das gilt es noch abzuwarten. Vielleicht geht er auch genauso schnell in Vergessenheit.
Pop, was sind deine 3 Lieblings-Zombie-Filme?
Ich würde tatsächlich sagen, dass ich den 2004er Dawn of the Dead von Zack Snyder ein sehr gutes Remake fand.
Mhm. Das ist der mit den Rennen-Zombies, oder?
Nee, das ist im Grunde, sind die da schon gerannt? Weiß ich glaube nicht. Zumindest nicht so richtig.
Ich weiß es nicht. Ah, okay. Weiß ich nicht. Ich dachte, der hätte es begründet. Aber
ich glaube, die 28 Days Later haben die Rennzombies eingeführt, so richtig. Und Rennzombies mag ich eigentlich nicht so. Ich bin da eher so bei Romero. Ja, und dann natürlich Zombieland. Ich mag Zombieland einfach sehr gern. Der ist auf jeden Fall wahrscheinlich mein liebster Zombie-Film, weil ich einfach diese Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, ist es Jesse Eisenberg oder ist es Michael Cera? Ich verwechsel sie immer. Es ist wahrscheinlich Michael Cera.
Ich hätte jetzt gesagt Eisenberg, aber ich kann es auch nicht sagen.
Michael Eisenberg und Jesse Cera und Woody Harrelson finde ich einfach eine großartige Kombination. Ja, und mochte den 1er Zombieland sehr. Den würde ich wahrscheinlich ganz nach oben stellen. Ja, und dann irgendwie.
Das war ja nicht.
Ja.
Bei dir, Christoph?
Also ich, deswegen habe ich gefragt. Also ich muss sagen, ich zähle den hier zu meinen 3 Liebsten. Ich mag ihn wirklich. Und meine anderen beiden, das spricht natürlich auch für sich, weil die eben nicht typische alte Oldschool-Horror, Zombie-Filme sind. Wahrscheinlich mein Lieblings-Zombie-Film ist dieser Schwarzenegger-Zombie-Film, den ich mal besprochen habe, Maggie. Und dann Shaun of the Dead, was ja auch eine Komödie ist.
Shaun of the Dead hätte ich jetzt auch noch, genau, der ist mir gerade eben auch noch eingefallen, ich wollte dich erst ausreden lassen, aber ja, genau. Insofern mit Zombieland und Shaun of the Dead bin ich ja schon deutlich in der Comedy-Schiene unterwegs.
Genau. Und ich finde, da passt er schon auch irgendwie hin hier. Er ist ernsthaft, aber er ist schon auch irgendwie Comedy. Also das ist halt so drüber und eben, ja, weil du, wie du sagst, keine Jumpscares und er will eigentlich nicht verstören, sondern er will eigentlich popcornmäßig unterhalten. Und ich finde, das tut er auch. Stefan, hast du auch Lieblings-Zombie-Filme?
Nee, ich kann mich kaum an Zombie-Filme erinnern, die ich gesehen habe, die mir auch gefallen haben. Also dieser Schwarzenegger-Film, den mochte ich ja gar nicht. Habe ich Zombieland gesehen?
Ja.
Ist gut, dass ich das euch frage, aber.
Haben wir zusammen gesehen?
In der Sneak. In der Sneak, glaube ich, oder?
Ey, nee, ich glaube, den habe ich nicht in der Sneak gesehen. Nee, ich.
Echt nicht?
Ich erinnere mich nur, dass mir davon erzählt wird, mehrfach, in diversen unterschiedlichen Podcasts und überall. Ich habe es nie geschafft, ihn selber zu schauen.
Dann hast du mal gefehlt. Das erstaunt mich aber sehr.
Ja, gab's.
Und keiner hat, wie hieß das, dieser Quatsch mit Brad Pitt? World War Z. Das gehört auf jeden Fall nicht zu den Top-Filmen.
Ich glaube, ich habe den noch nie gesehen.
Wobei ich an den denken
musste. Wo mir schon oft angeboten wurde. Und da gibt es jetzt irgendwie ein Spin-Off oder ein Prequel, glaube ich, dazu. Ganz neu. Oder kommt jetzt.
World War Y?
Meine ich. Nee, ich weiß nicht.
Nee, aber das ist die Frage.
Ich meine, es kommt jetzt
ein Prequel. Die Frage ist gut. World War Y? Ich musste an einer Szene, musste ich daran denken, nämlich als diese Mauer, die sie da um Las Vegas drum gebaut haben, und dann geht die Kamera mit so einem Crane-Shot von außen, wo ja so ein, warum dort so ein komisches Immigration-Camp ist, habe ich auch nicht verstanden.
Also, das habe ich auch nicht verstanden.
Es sind irgendwelche mexikanischen Einwanderer, die da irgendwie von irgendwelchen Wachsoldaten gegängelt werden, sind ausgerechnet direkt vor dieser Mauer an Las Vegas in Nevada in der Wüste, wo ich warum ja, sind die genau da? Warum sind die nicht 500 Meter weiter nebendran? Warum sind die genau an der Mauer? Also was ist das? Verstehe ich nicht.
Habe ich auch nicht verstanden.
Und ja, nun. Aber da gibt es eine so eine Szene, wo die Kamera, ist glaube ich ganz am Anfang, wo die Mauer fertig gebaut wird. Und dann geht die Kamera mit so einem Crane-Shot von außen über die Mauer drüber und zeigt uns dann innen diese unfassbaren Horden, die da innen drin sind. Und da musste ich an World War Z denken. Da ist ja diese eine definierende Szene, die diesen Film immer wieder in allen Trailern, immer wenn man irgendwas davon sieht, dann gibt es, glaube ich, Jerusalem, meine ich wohl, wo die an diese Mauer kommen und darüber wollen und dann wie so Ameisen sich aufeinander stapeln und sich gegenseitig tottrampeln und dadurch also
wie einen Hau. Starship Troopers.
Ja, so ähnlich, ja. Die Assoziation ist mir damals gar nicht gekommen, aber das kommt so in die Richtung. Also die bilden halt quasi einen Haufen aus sich selbst und die unteren dabei gehen wahrscheinlich auch alle drauf, aber ist egal. Dadurch wird der Haufen halt immer größer und irgendwann reicht er halt daran, dass die anstürmenden Horden über die ganzen Zertrampelten dann über die Mauer rennen können. Und da musste ich sofort dran denken, als sie die Mauer fertig hatten, dachte ich mir so, wenn das jetzt World War Z-Zombies sind, dann könnt ihr das mit der Mauer vergessen. Und dann standen die aber alle ganz doof, scharfmäßig da unten und haben nicht kapiert, was sie mit der Mauer machen müssen. Da dachte ich, okay, gut, das sind nicht diese Art von Zombies, das können sie nicht.
Nutze andere Zombies mit Mauer und so, geil.
Ja, genau. Ja, aber der Shot, wie die Kamera da so rüberflog und dann diese Horden dahinter, dachte ich so, alles klar, ich weiß, was jetzt kommt. Und dann, nee, kommt doch nicht. Ja. Man ist ja so geprägt von diesen verschiedenen Zombie-Gattungen, die es so gibt.
Ja, und von Filmen eben auch, von Bildern. Es kommt irgendwie eine Kamerafahrt und man denkt, ah ja, Moment, was bei dieser Kamerafahrt kommt, das weiß ich jetzt. Ja. Und dann kommt es aber nicht. Ja.
Ja, wollt ihr mal Punkte geben für den Film?
Wenn wir noch weiterreden, gebe ich 10 Punkte. Ich merke, dass ich innerlich immer mehr geben will.
Euphorisch.
Nee, ich habe es mir aufgeschrieben und die gebe ich jetzt auch. Ich habe gerade überlegt, ob ich auf 9 hochgehen soll. Ich bin bei 8,5. Mir macht der Film wirklich Spaß. Wie gesagt, das ist einer meiner Lieblings-Zombie-Filme. Ich fand ihn sehr rund. Ich fand ihn nicht zu lang. Große Unterhaltung. Ich will nicht sagen tolle Schauspieler, aber toller Einsatz von Schauspielern. und von... ja, ist so. Ich mag Schweighöfer. Ich habe gestern gerade einen Schweighöfer-Film gesehen, wo ich dachte, oh je, Solo-Album.
Den hast du auch nicht mal auf unsere Liste geschrieben.
Der ist gut.
Hast du den mal vor kurzem gesehen?
Fuck, ja, ist noch so gar nicht jung. So lange.
Es ist echt schlimm, wie jung die sind. Ich mag den. Ich werde den wieder schauen. Ich fand, das war grandiose Unterhaltung. Ich kann ihn nur empfehlen.
Bob. Okay, Bob? Nee, so enthusiastisch kann ich da nicht rein. Ich gebe 6 Punkte. Der ist schon... What? überm Schnitt, aber ich habe, wie gesagt, so diverse Plotholes und Sachen, die mich geärgert haben und
also in einem Zombie-Film zu sagen, es ist unlogisch, das finde ich grotesk.
Zombies naja, also,
sind doch unlogisch. Wie bei einem Science-Fiction-Film, wenn alles gut, wissenschaftlich ist.
Aber was ich vorhin meinte mit der Frau, die dann irgendwie nicht Bescheid sagt und so, weißt du, die, also Personen müssen wenigstens so aus, die haben ja aus sich heraus eine Motivation und dann müssen sie wenigstens ihrer Motivation gerecht handeln. Und wenn sie das nicht machen, dann ist halt irgendwas kaputt. Ja, und insofern nicht rund und das mit den intelligenten Zombies, don't know. Also überm Schnitt, aber mehr auch nicht.
Was hat's jetzt? 6 oder 6,5?
6,0.
Alright. Dann können wir zur nächsten Kategorie übergehen, oder?
Es ist Zeit für die Droge der Wahl, würde ich sagen.
Ja, soll ich mal anfangen?
Gerne. Passend zum Film, oder?
Ich habe hier
für wen
ein Glas.
Norwegischen Lachs, oder was? Nee, was?
Ist so ungefähr. Ich habe hier verschiedene... Lütfisk. Nee, ich habe hier so, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, so 3 bis 4 verschiedene Rums und dann ein bisschen Passionfruit und ein bisschen Ananas und Limette und ihr wisst, worauf das hinausläuft?
Also nein? Passionfruit, Ananas, Limette, Trader Vic?
Sloppy Ding, nee, ja.
Viele Rums, dann ein bisschen Angostura und
Trader Vic?
Ganz banal, ich habe einen Zombie gemacht. Passend zum Film, genau. Und zwar in der etwas überarbeiteten Version nach hier dieser alten Beachcomber, Don the Beachcomber, wie auch immer. Aber in der Überarbeitung von wie sie im, na, in diesem Kompendium stehen, das wir immer benutzen. Verdammt, jetzt fällt mir der Name. Im Default Guide, genau. Nach dem Default Guide. Was ein bisschen anders ist. Ich habe keinen, zum Beispiel keinen, nach diesem Rumlikör, der normalerweise drin ist, der ist hier nicht drin. Genau, Verleihung. Ist mir aber erst hinterher aufgefallen, dass der nicht drin ist. Der müsste, glaube ich, ist in der Originalfassung, glaube ich, drin. Aber im Grunde sind es, ich glaube, definiert wird er dadurch, dass es irgendwie 4 verschiedene Rums sind. Auch hochprozentige und ziemlich melassehaltige. Und ein bisschen sauer. Und zwei, drei Fruchtsirups.
Ja. Ja, passend. Ja, sehr passend.
Finde ich auch. Und es ist, ich habe jetzt wieder gemerkt, auch beim Zusammenrühren schon, das ist einfach ein verdammt guter Drink. Und man muss ja nicht die riesige Menge machen. Ich habe jetzt von jedem Rum 1 cl gemacht. Und dann ist es jetzt so ein normaler Short-Drink halt. Und das ist einfach ein sehr schöner Tiki-Drink. Also
genau, man muss halt nicht irgendwie einen halben Liter im Tiki-Becher.
Genau.
Es gibt Tage, auch da muss man das machen. Aber dann gibt es halt Tage, wo man sich nicht zulöst. Zum Beispiel, wenn man podcastet.
Genau.
Ich trinke dann passend das Gegenstück. Ich trinke alkoholfreies Weizenbier.
Weizenbier. Ja, ich werde wieder mischen. Und zwar Sachen, die eigentlich geshaked gehören, werde ich im Glas bauen. Und dann auch noch unpassenderweise in einer Coupette. Mit einem riesigen Klotzeis, das oben raushängt, weil ich habe wirklich komplett unpassende Zutaten, ein unpassendes Glas, ein unpassendes Stück Eis und die Abwesenheit.
Eis in der Schale finde ich echt immer irritierend, aber ja, erzähl weiter.
Ja, ich habe das Eis geholt, ich habe die ganzen Zutaten geholt und dann habe ich in den Tiefkühler geguckt, was da noch für tiefgekühlte Gläser drin sind und dann
von einer Dreiviertelstunde.
Ja, nee, das war alles in dem Thermobecher hier drin gerade.
Ach so, okay.
Naja, so ein bisschen kühl ist es noch. Es wird ein Gin Sour, weil ich einen neuen Gin habe, den ich irgendwie in der Cocktailgruppe hat neulich jemand seinen Keller ausgemistet. Und ich habe Munich Gin gekauft. Münchner Premium Gin. In einer schwarzen Flasche, die, glaube ich, so eine Steingut-Anmutung hergeben soll. Ob das wirklich Steingut ist oder ob das nur eine angemalte
Glasflasche.
Ich glaube, es ist eine angemalte
Klingt
Glasflasche.
Klingt wie Glas.
Ja. Ich mache das mal auf. Ja, okay.
Als Geologe müsste ich jetzt einfach mal ein Stück abschlagen mit einem Hammer. Dann könnte ich dir sagen, ob es Glas oder Steingut ist.
Das ist natürlich super, wenn eine Flasche und noch was drin ist.
Genau. Also wenn
es wahrscheinlich eine Glasflasche ist.
Wenn, dann ist sie auch innen lackiert, weil sie hat innen so Marmorierungen. Und dann ist sie gut, dann ist es gut gefaked.
Das also wenn es eine Steingutflasche ist, dann dreh sie mal um und guck mal, ob sie unten an der Aufstellfläche, ob sie so rau ist wie Steingut. Das ist sie meistens, wenn es wirklich Steingut ist. Wenn es da auch ganz glatt ist.
Mach's aber zu, bevor du sie umdrehst.
Ja, gut, dass du das nochmal sagst. Warte, ich mal einen Korken wieder rein.
Ups, alles auf dem Knie.
Oh ja, tatsächlich, sie ist rau unten.
Ah, okay, dann ist es
aber wohl diese, doch Steingut. Aber diese schwarze, ich muss sagen, meine Lampe, doch, das könnte echt eine Steingutflasche sein. Nicht schlecht. Ja, der riecht sehr. Das ist, sowas.
Nach Wacholder?
Nee, so Orange oder irgendwas. Schwer einzuordnen. Irgendeine Zitrusfrucht kommt da sehr prominent oder mehrere heraus. Ja, und jetzt kommt da noch Zucker rein, also ein ganz klassischer Gin Sour. Ich bastel mal weiter, dann können wir schon mal zum nächsten Thema kommen.
Ja, der Christoph hat. Meine Stimme ist gerade. So, da bin ich wieder. Der Christoph hat eine weitere Zombie-Serie, glaube ich, geschaut. Die nennt sich Daybreak. Mhm. Wo gab es die denn?
Netflix. Und das ist eben jetzt so ein Beispiel für, wir wollen so eine Zombie-Geschichte erzählen und wir erzählen einfach mal eine ganze Serie. Also wir machen gleich mal 10 Folgen oder so. Ich habe jetzt nur 5 gesehen, also die Hälfte.
Okay.
Mal gucken, ob ich das noch fertig schaue, denn ich bin, glaube ich, nicht die Zielgruppe. Sprich, ich bin deutlich zu alt. Denn stellt sich raus, das Ding tut nur so, als wäre es ein Zombie-Film oder eine Zombie-Serie. Es ist eigentlich eine so eine Highschool-Serie.
Ganz sieht komisch. Ein bisschen aus wie so ein Coming-of-Age-Komödie.
Total. Die Story ist die, durch einen Nuke-Zwischenfall, also es wirkt immer wie eine Atombombenexplosion, es wird oft gezeigt, und sind alle Erwachsenen zu Zombies geworden und es sind praktisch nur noch die Kinder da. Die Erwachsenen sind aber, wie sich jetzt rausstellt, keine Zombies, sondern Ghoulies, was im Endeffekt, und ja, da spoilere ich ein bisschen, obwohl es relativ schnell auch gezeigt wird und auch relativ schnell abgefrühstückt wird, wenn die jemanden beißen, dann wird man nicht zum Zombie, sondern die essen halt einfach gerne Menschenfleisch, oder das ist das Einzige, was die essen. Die essen halt, die ernähren sich von totem Fleisch und von Menschenfleisch und von Blut und so. Und deswegen schlürfen sie auch so rum wie halt Romero-Zombies und versuchen einem in den Hals zu beißen. Aber man wird dann nicht zum Zombie. Das ist so der Unterschied. Und diese Zombies oder diese Ghoulies sind eigentlich nur Kulisse. Und die eigentliche Geschichte, die erzählt wird, sind solche Jugendgangs, die waren alle früher zusammen auf der gleichen Highschool, und die haben sich jetzt in dieser postapokalyptischen Zeit zusammengeschlossen, jeweils zu Gangs. Und das sind dann eben so die Sportler und die Nerds und die, weiß der Teufel, alles Mögliche, ja, die Kardashians, das sind dann irgendwie so die Zicken und so, ja. Und die gehen sehr martialisch miteinander um, also es ist auch sehr blutrünstig und ja, also ist schon, die Anarchie ist halt ausgebrochen, gut, und eine neue Ordnung macht sich langsam breit, die eben so eine Teenie-Ordnung ist. Und dann ist relativ viel so schwules Coming of Age drin, wo ich nicht verstanden habe, was es soll richtig, also was das in so einer Zombie-Apokalypsen Spaß Umgebung zu suchen hat, ich habe es nicht verstanden, also ist aber sehr, sehr dramatisch und sehr, oder dramatisch im Sinne von da wird ein großer ein sehr ernsthafter Plot wird da erzählt. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich bin einfach zu alt. Also, ich weiß nicht, was das soll. Übrigens, wir schauen nächste Woche, oder ihr schaut hoffentlich bis nächste Woche eine Serie, wo eine der zentralen Figuren gespielt wird von einer Schauspielerin, die hier auch mitspielt. Und das ist auch eine ganz komische Rolle. Und zwar, die ist ein Ghoulie, die ist eine Erwachsene. Und die hadert aber damit. Also die ist irgendwie bei Bewusstsein und hat zwar irgendwie, muss sich halt von Blut ernähren und hat immer Bock auf Menschenfleisch, aber eigentlich will sie ja gerne auch nur hübsch aussehen und wie früher sein und so. Also, total strange. Also ich verstehe nicht, was das soll. Ich frage mich einfach, ob ich es nicht verstehe, weil ich einfach der Generation komplett entwachsen bin, oder ob es so ein Mist ist. Ich kann es wirklich nicht wirklich sagen. Also vielleicht ist es totaler Mist. Das kann auch sein. Aber möglicherweise finden die Kids das gut. Ich kann es echt nicht sagen. Also meins ist es nicht so richtig. Aber ich werde es, glaube ich, schon fertig schauen. Also weil so ein bisschen Spaß macht es schon. Mal gucken, wo das noch geht.
Okay. Überzeugt mich
nicht. Für euch ist das nichts. Nee. Für euch ist das nichts. Für euch ist es Zeitverschwendung.
Gut, da habe ich ja schon wieder viel Zeit gespart.
Ja.
Möchtest du...
Boah, aber dieser Zombie, das ist, ich verstehe, warum das ein gefährlicher Drink ist, weil das ist einfach so brutal süffig und macht so Spaß. Ich sollte mehr Zombies trinken.
Okay.
Können wir ja mal für die nächste Cocktailparty mal auf die Karte nehmen.
Ja, unbedingt.
Es macht auch, verkürzt viele Partys. Wenn einfach Gäste um 8:45 ja, schon gehen, weil sie nicht mehr gehen können.
Komm rein, trink erstmal einen Zombie.
Glaubst du nicht, dass dein Schwiegervater da Spaß dran hätte, wenn man dem ein, zwei von reinschraubt?
Doch. Ja, der hätte da Spaß dran. Und der würde sich gar nicht verändern in seiner Art. Ja, hier bei diesen CSU-Lokalpolitikern, die verändern sich nicht, wenn sie einen Zombie trinken.
Tja.
Ach ja. Sehr schön. Also, Daybreak eher nicht.
Nee.
Und, wir verschwenden jetzt auch keine Zeit mehr unserer Hörer an der Stelle.
Nein.
Wir sprechen jetzt passend zum Thema über The Flight Attendant.
Oh ja, sehr gut passend zum Thema. Obwohl keiner von uns trinkt Wodka, oder?
Nee.
Immerhin.
Nee. Aber die Mengen, das ist unglaublich. Okay,
ja,
willst du, genau, ja.
Worum ging's? Möchtest du sagen, worum es geht?
Nee, lieber nicht.
Also es geht um eine Stewardess, gespielt von Kaylee Cuoco, also ihres Zeichens Penny aus Big Bang Theory. Und die hat zwei Probleme. Und zwar einmal hat sie einen One-Night-Stand in Bangkok bei einer Zwischenlandung. Und als sie morgens aufwacht, ist der Typ neben ihr tot und hat eine durchgeschnittene Kehle. Und sie flüchtet dann wieder zurück nach Amerika. Und das FBI ist ihr aber auf den Fersen. Und sie versucht sich dann da irgendwie rauszuwinden mit Hilfe von einer befreundeten Anwältin noch. Und ermittelt dann so ein bisschen und ist da eine Verschwörung im Gange oder nicht, und der Tote war wohl irgendwie so ein, ja, ich will nicht sagen Mafia-Boss, aber irgendwie hat der hart Dreck am Stecken. Ja, und das zweite Problem, was sie hat, ist ein Alkoholproblem. Also sie ist wirklich krasse Alkoholikerin, in einer abstoßenden Art, wie man es nicht so wahnsinnig häufig sieht. Also häufig, es ist mir da jetzt aufgefallen, dass man dann doch Alkoholismus, wenn es nicht nur ein Alkoholdrama ist, aber selbst da, also ich fand es hier auffällig, wie abstoßend das gezeigt wird. Oder, also ich hatte ganz häufig so dieses Gefühl, so, wo sie irgendwie ins Flugzeug kommen, das Erste, was sie macht, ist erstmal praktisch die Minibar im Flugzeug
umschlündern. In ihre Handtasche.
In ihre Handtasche erstmal so fünf so kurze. Und sie trinkt halt überall, bei jeder Gelegenheit, aber eben so glaubhaft. So dieses, wo du immer sagst, man ruft ihr immer so zu, nein, warum, mach das doch nicht. Warum? Ja, lass das doch. Und nein, sie säuft halt am laufenden Band und halt Wodka, ja, was auch eben realistisch ist. Dieses so, das, wo man am wahrscheinlichsten nicht merkt, dass man getrunken hat. Also wo die anderen es am wahrscheinlichsten nicht merken, weil es relativ wenig Mundgeruch macht. Und das drängt die einfach auf Wirkung.
Ja, aber sie wird dann halt auch kaum betrunken irgendwie, dadurch, dass sie das in großen Mengen sich reinschüttet, sondern...
Genau, die trinkt halt Pegel.
Ja. Trinkt und bleibt dann so ganz normal. Wenn sie nicht trinkt, was weiter hinten dann ein bisschen passiert, dann wird sie richtig ätzend.
Ja.
Und aber auch wie erzählt auch, ja, wird in den Rückblenden, also es passiert viel auch in Rückblenden.
Oder in so Halluzinationen auch so ein bisschen,
ja. Ja, ja, wie sie dazu gekommen so ist. Erzählen wir noch ihren Gesprächspartner?
Ja, das machen wir, oder?
Ja, finde ich auch. Der Ermordete taucht dann nämlich plötzlich irgendwie in ihrer Fantasie auf und überlegt mit ihr zusammen, woran es wohl gelegen hat, oder was passiert ist. Und aber
er weiß halt nur so viel, wie er wissen kann, dadurch, dass er in ihrem Kopf ist. Also er gibt keine Zusatzinformationen, die er als seine Person wissen könnte.
Ja. Er ist auch manchmal überrascht von dem, was er so gemacht hat früher so. Das habe ich also alles gemacht. Das ist ja also. Ich wusste ja nichts.
Im Endeffekt,
ich wusste nichts über meine Familie. Okay.
Ja, genau. Er ist halt nur eine Personifikation ihrer oder eine Verbildlichung ihrer Erinnerung an ihn oder ihrer was auch immer. Also
er soll ihren inneren Monolog zeigen.
Und so ein bisschen, ordnen, ja.
Sehr klug gelöst.
Fand ich auch, ja.
Also diese Szene, das hat mir wirklich gut gefallen, gerade als er am Anfang auftaucht. Ich muss sagen, um jetzt mal ein bisschen größer drüber zu sprechen, die ersten vier Folgen haben mir richtig gut gefallen, weil da geht es eben los mit dem Ermitteln und so. Aber dann geht es irgendwie, also ich fand es dann immer blöder, immer ätzender. Dann kam noch diese Geschichte von ihrer Freundin da hoch, also dieser anderen Flugbegleiterin, die irgendwie klaut.
Ja, was das sollte.
Das wird überhaupt nicht mehr richtig eingefangen.
Diese Spionengeschichte, gell? So ganz seltsam.
Ja, ja, es hat halt keine Bedeutung für die Geschichte.
Nee.
Oder ganz am Schluss löst sich nicht richtig auf. Also, ich fand, es wird dann immer schwächer hinten raus, weil es irgendwie entgleitet es denen. Also das Setup am Anfang ist so klar, dann das Auftauchen von ihm, auch den Look in den Szenen, wo er dann da ist, ist so gut. Oder auch die Auseinandersetzung mit ihrer besten Freundin da, Annie, mit der Juristin, irgendwie cool und dann mit dem Freund von ihr und so. Ja.
Ja, ich fand auch dieses, als sie flüchtet aus Bangkok, da hat man ja so vom Gefühl her genug, also ich hatte da genug Spannungsgefühle, genug Gefühl der Verfolgung, so. Oh Gott, scheiße, wie kommt sie da jetzt wieder raus, wenn sie wirklich unschuldig ist, gell?
Ja.
So, das war für mich spannend, so, wie schafft sie es da nicht im Gefängnis zu landen, unschuldig? Und dann hat aber die Serie meint irgendwann ab der Mitte, dass das nicht reicht und macht da eine riesige Verschwörung und einen obersinistren Oberbösewicht, der dann ihn plötzlich hinterherstellt, ist schon fast so ein Superheldenbösewicht, wo ich auch dachte, was soll denn das jetzt? Also war irgendwie so drüber dann. Also da vertraut die Serie nicht darauf, dass sie genug Spannungselemente hat und auch eben und Schauwerte, wie eben das, was du angesprochen hast mit diesen Halluzinationen oder mit diesen Visualisierungen.
Ja.
Sondern macht dann immer noch eine Geschichte mehr auf und irgendwann sind es dann zu viele.
Ja, also man hätte das, glaube ich, nach 6 Folgen oder so schön zum Ende hin abbiegen lassen können, finde ich.
Ja.
Also so, ja, irgendwie der und der war es aus dem und dem Grund und das und das. Es wird ja dann der ein oder andere Bösewicht schon vorher etabliert und so. Das finden sie irgendwie schlau raus. Von mir aus.
Diese Killerin fand ich schon gut. Die hat mir schon auch gefallen. Also,
die Miranda.
Ja. Klar war die total überzeichnet und so. Die hatte schon was, aber.
Sehr böse. Ja.
Ja, aber auch irgendwie charmant.
Michelle Gomez. Die Annie wird übrigens von Zosia Mamet gespielt, der Tochter von David Mamet, Robert, den du,
ach, siehst du mal,
auch schätzt. Ja,
ja.
Regisseur.
Hm.
Buchautor, genau.
Da also, insgesamt würde ich sagen, ist es schon eine Empfehlung, es zu schauen. Aber er ist nicht frei von, oder sie, die Serie, ist nicht frei von Makeln. Also ist schon, ja. Ja, vielleicht, wie du sagst, vielleicht hätten sie einfach zwei Folgen weniger machen sollen. Es hätte vielleicht gut getan. Bisschen mehr Schnitt. Aber insgesamt, also das ist schon, es ist eigentlich eine keine schlechte Story. Und ihre Figur, dass die eben nicht die immer sympathische Penny ist, sondern dass es halt auch
überhaupt
eine abstoßende Alkoholikerin ist.
Ja.
Das ist schon gut gemacht. Also, die hat schon ihre Stärken, die Serie, durchaus.
Ja. Geht's da weiter? Gibt's da schon irgendwie?
Könnte ich mir gut vorstellen, dass es da weitergeht.
Kann ich jetzt auf die Schnelle nicht rausfinden. Oh doch. Meine zweite Staffel verlängert, drittes Quartal 22. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ja, also ich weiß aber nicht, schaut, ob man das empfehlen kann. Also,
doch, ich finde, das kann man schon empfehlen. Schaut euch das an und bildet euch eure eigene Meinung. Es ist keine Zeitverschwendung.
Nee, das stimmt. Ja, da hast du recht. Wie ist es denn mit der dritten Staffel von Master of None, die du geschaut hast?
Habe ich abgebrochen.
Hast du nicht
die ersten beiden, krasse Zeitverschwendung ist.
Hast du nicht die ersten beiden so gefeiert?
Ja, ich fand die ersten beiden super. Und habe mich sehr gefreut auf die dritte Staffel. Und habe mich dann fast foppen lassen jetzt. Habe jetzt die erste Folge gesehen. Die erste Folge war über 50 Minuten lang.
Ach.
Und unser Protagonist taucht nur in einer ganz kurzen Szene mal auf. Er kommt mal zu Besuch. So für ein paar Minuten. Und der Rest der Szene handelt von einer seiner Freundinnen. Also er hat, ich glaube, zwei Freunde und diese eine Freundin, die man auch aus der ersten Staffel kennt, die lesbisch ist und die jetzt in einer Beziehung ist mit einer Frau und die auf einem Landhaus leben und sich dann entscheiden, zu versuchen, ein Kind zu kriegen. Was jetzt für mich vom Plot her schon mal nicht sehr neues, weil das habe ich im Bekanntenkreis und also das, ja, ist überhaupt keine neue Geschichte. Ist von daher nicht für mich von Interesse so des Umstands wegen. Ja, also es ist so, das allein ist für mich einfach viel zu wenig. Und das wird ultra, ultra langsam erzählt. Also es ist so, also ich habe während der ersten Folge habe ich zu Theresa mehrmals gesagt, so, also ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob ich schon mal was Langweiligeres gesehen habe. Ich glaube nicht.
wirklich, ich mache jetzt keine Scherze Wahnsinn. Auf Daniels Kosten, okay?
Doch. Ich habe gehofft, du machst das. Ja, ich bin erstaunt, wie schnell dieser Film war, den der Daniel uns damals empfohlen hat. Das sehe ich jetzt, und diese Filme. Also das ist wirklich so öde. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, ja, das läge auch daran, oder das hätte man wohl auch gemacht, weil eben Corona ist und weil man es dann da eben gut filmen kann, gell? Weil man eben, wenn man diese zwei auf dem Landhaus, das ist halt sehr Corona-konform, gell?
Ja,
und halt nicht mehr in New York und so. Genau, und es ist so unfassbar öde. Die reden halt oft gar nicht, sondern sitzen halt in diesem öden Cottage.
Ich muss mal kurz fragen, ist das nicht so eine Komödie? So Comedy, eigentlich mit
war
so
es die
schnellen
ersten,
Scherzen ja. und so?
Ja, nicht super schnelle Scherze, aber schon Scherze. War es die ersten zwei Staffeln, ja. Ich weiß nicht, was das soll. Also, und ich habe jetzt, wie gesagt, die erste Folge gesehen und dann habe ich gedacht, okay, die zweite Staffel ging auch mit so einer Folge los, die völlig aus dem Konzept fiel. Und das ist ja in heutigen Serien ja auch, macht der ich werde da bald mit Bob auch über Community reden, die machen das ja auch gerne, so in Serien plötzlich Folgen machen, die nicht ins Konzept passen. So in die erste Folge der zweiten Staffel war zum Beispiel in Schwarz-Weiß. Und da dachte ich, okay, das ist jetzt eine Folge, die eben von diesen beiden, die Geschichte dieser beiden erzählt. Und dann gucke ich halt in die Übersicht, was die anderen Folgen bringen. Und sind, glaube ich, nur noch mal vier oder so. Also es ist tatsächlich keine sehr lange Staffel. Und es handelt aber nur von denen. Also es ist, die ganze Staffel handelt von denen, in der gleichen Geschwindigkeit erzählt. Ich habe mittlerweile Rezensionen gelesen, da habe ich gedacht, nee, das gebe ich mir nicht weiter. Weil es interessiert mich einfach nicht. Also es ist wirklich, es interessiert mich überhaupt nicht, weil das kenne ich schon. Also diese Geschichte, wie zwei Frauen versuchen, ein Kind zu kriegen, das ist mir überhaupt nicht neu. Und ich glaube, selbst für Leute, denen das neu ist, ist das nicht interessant erzählt.
Also,
das
kann man sicherlich auch spannend erzählen, so ein Thema.
Ich fand's echt richtig öde.
Okay.
Ja, es ist natürlich auch bewegend und klar, das ist ja auch eine bewegende Sache und aber nee. Weiß nicht, was das soll. Ich meine, ja, der das gemacht hat, ich habe, sein Name ist mir jetzt entfallen, der auch der Protagonist oder der, nicht der, der Schauspieler in den ersten beiden Staffeln war, der hat, habe ich gelesen, auch irgend so ein MeToo-Vorwurf hat er wohl hinter sich. Mag vielleicht das der Grund sein, dass er nicht mehr vor der Kamera stehen will? Ich weiß es nicht. Aber ich fand das nicht, dann soll er es entweder lassen oder irgendwie schon ein bisschen spritziger weitererzählen. Aber es ist so, es hat halt nichts mehr mit den ersten zwei Staffeln zu tun. Es ist eigentlich eher ein Spin-off, wenn man so will. Ein sehr langweiliges Spin-off.
Okay. Gut, also Master of None muss nicht sein, die dritte Staffel. Die ersten beiden empfiehlst du aber trotzdem, obwohl du...
Die ersten beiden empfehle ich nach wie vor. Ja. Ich mochte sie in den ersten zwei Staffeln auch schon nicht. Vielleicht liegt es auch daran, hat die mir so ein doofe Cappy getragen, was ich nicht verstanden habe. Warum trägt die mir dieses blöde Cappy, was so blöd aussieht? Und hat aber auch nicht so richtig was beigetragen. Es gibt eine Folge in der zweiten Staffel, wo so ihre Coming-out-Geschichte erzählt wird, die war wirklich spritzig und gut erzählt. Das war, ja, so kann das sein. Aber das, wie sie dieses Kind versuchen zu kriegen, also das ist, nee, öde.
Okay.
Der Bob scheint uns auch eingeschlafen zu sein mittlerweile, oder?
Ah ja.
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 Was haben wir noch? Okay.
Vielleicht kann ich dich mit den nächsten beiden Filmen ein bisschen hinter dem Ofen hervorholen, sozusagen. Ich habe in den letzten zwei Wochen...
In die Untiefen locken.
Ja, genau. U-Boot-Wochen gemacht. Und ich weiß nicht, irgendwie wurde mir auf Netflix oder Amazon oder irgendwo Jagd auf Rot Oktober angezeigt. Da habe ich gedacht, Mensch, die hast du auch lang nicht mehr geguckt. Mal sehen, wie der sich so gehalten hat.
Oh, das ist immer gefährlich.
Und,
aber das ist doch schon einer von den Guten.
Der also, funktioniert. Der funktioniert echt richtig.
Glaube ich auch, ja.
Also ja, ein paar Sachen sehen so ein bisschen, ja, das macht man mittlerweile anders, aber okay. Aber ist ja so ein klassischer Kalter Kriegsfilm mit U-Boot.
Ja, der Böse ist der Russe und dann ist der Russe, aber doch der Gute und so.
Und Verschwörung hier und dann vorsichtige Annäherung und so weiter. Also funktioniert immer noch, auch geil gespielt, also Sean Connery, Alec Baldwin, cool besetzt, hier auch Stellan Skarsgård, so.
Echt? Der spielt da mit? Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, Fregattenkapitän Viktor Tupolev ist die Rolle. Ich weiß aber
Tupolev.
Mir ist nur, den kennst du doch auch, wenn ich das schon mal sag, dann, ja.
Ja.
Und dann habe ich ein paar Tage später gedacht, auch bis gerade so im U-Boot-Fieber, da wurde mir noch Hunter Killer angezeigt. Den haben wir in Folge 589 im Sneakpot schon mal besprochen als Headliner. Ich glaube nur, wir beide.
Genau, Bob, 100 Folgen her, ja.
Ja, genau. Da habe ich 7,5 Punkte gegeben. Ich glaube, hätte ich da schon Hunt for Red October vorher gesehen, hätte ich auch nur 3 gegeben. Also der ist wirklich...
Ja, gegen Roter Oktober als U-Boot-Film einen Stich zu sehen, da musste halt schon das Boot sein.
Ja, kommt aber...
Lange nichts nach den beiden, oder?
Ja, aber es ist halt auch so viel Unterwasser-Quatsch, der nicht richtig funktioniert. Also, weißt du, du siehst, bei Roter Oktober siehst du schon zu viel auf 300 Meter Tiefe oder wie viel die... was die unten sind. Ja. Aber da siehst du halt dann noch irgendwie das Moos auf irgendwelchen Bojen wachsen und so ein Kram. Also bitte, in einem Marinehafen drin, der eh wahrscheinlich nur.
Es ist halt ist. Auch schwer, ne? Ich meine, die Protagonisten in so einem U-Boot sehen halt nichts, ne? Also die haben irgendwie Sonarecho und irgendwie vielleicht.
Ja, okay, dann das.
Irgendwelche Anzeigen und die, wenn du nur das zeigst, was die sehen, dann wird das der ödeste Film aller Zeiten. Insofern hast du es halt schwierig, ne? Du musst, wenn du. Dann machst du halt Außenaufnahmen, die natürlich Sachen zeigen, die da drin gar nicht wissen. Ja.
Ja.
Kannst du es auch gut machen. Ist eh falsch, also.
Ja, aber es sah trotzdem nicht gut aus. Also, auch das, vielleicht
aber lag Hunter auch Killer, Hunter Killer habe ich so in Erinnerung, dass das meiste spielt auch an Land, oder? In dieser Base da?
Ja, das spielt auch einiges. Ja, aber das Boot muss ja da irgendwie reinfahren in diesen Fjord, um den dann rauszuholen.
So, eine so eine Szene, wo die da irgendwie um diese Minen drumrum wollen und dann am Schluss nochmal irgendwie mit dem Schiff da draußen vor der Küste, aber
ja.
Ansonsten habe ich das Gefühl, die rennen da die ganze Zeit rum und schießen scharfschützenmäßig über die Bucht und fahren irgendwie Schlauchboot und so ein Quatsch.
Ja, das machen sie auch und tauchen klingt und dann super. Haben sie so ein Elektro-U-Boot und ja, aber es irgendwie ist es doch dünn. Das ist echt so.
Es ist halt.
Nee.
Gerard Butler
muss mal
wieder das Weiße Haus kaputt machen.
Ja, genau. Jetzt halt das Weiße Haus in Russland retten. Von mir aus.
Ja.
Geschenkt. Ach nee, der ist ja gar nicht der. Ja, egal. Also, bei weitem nicht so stark. Was ich jetzt gerade gesehen habe, als ich gesucht habe, ob wir das schon besprochen haben, dass in der Folge unser Hörer Bolein kommentiert hat, dass er jeden Tag irgendwie 28 Kilometer Rad fährt und dabei irgendwie unsere Folge hört, das war da, glaube ich, Thema, zur Arbeit. Und ja, das hat er jetzt auch schon die ganze Zeit lang nicht gemacht. Das war so, ja klar fährt man dann zur Arbeit morgens hin mit dem Fahrrad von mir aus und duscht dort. Ja, jetzt hört er uns beim Joggen. Das ist irgendwie... Hm.
Ja. Mittlerweile joggt er jeden Morgen 28 Kilometer zur Arbeit. Wissen viele gar nicht. Ja,
völlig irre. In der Mittagspause mal. Ja, doch einmal die Woche ein Halbmarathon oder so ähnlich. Das ist doch krass. Oder einmal im Monat. Jedenfalls häufig. Dass ich sehr neidisch bin. Ja, also Jagd auf Rot Oktober schauen. Hunter Killer muss nicht. Ja.
Genau.
Genau.
Folge 589 nicht hören, wo wir den beide abfeiern. Weil wir keinen Vergleich haben. Keinen Karten. Wir hatten ja nichts. Nicht mal gute U-Boot-Filme.
Ja, keine Ahnung. Christoph, du hast noch hier ein russisches Matroschka.
Ach so, ja.
Reingeschrieben in die Liste. Ist das auch U-Boot oder Russland oder beides?
Nee, ist eine Russin in New York. Ist eine Netflix-Serie. Russian Doll heißt die, glaube ich, im Original. Matroschka bei uns. Und das war gerade, es ist nicht sehr neu, war gerade neu, als ich bei Netflix, als ich bei Netflix angefangen habe, sage ich mal, als ich mir Netflix abonniert habe, vor, wann war das, anderthalb Jahren oder so.
4000 Serien, die du besprochen hast.
So ungefähr, ja. Und ich habe es nie geschaut, weil ich habe es immer so vor mir her geschaut und dachte, ja, das kannst du auch irgendwann mal schauen. Es ist jetzt der heiße Scheiß und mittlerweile ist es jetzt eben nicht mehr der heiße Scheiß. Und jetzt habe ich es komischerweise geschaut, warum auch immer. Und ja, die Story ist ein bisschen schwierig. Es ist grundsätzlich so diese Murmeltier-Geschichte. Hier
ist täglich immer
das Murmeltier.
Ja, genau. Wenn im Trailer irgendwie tausendmal erschossen wird oder so.
Nee, Gewaltverbrechen kaum, aber ja, sie stirbt immer. Also die Story ist die, dass sie bei ihrem Geburtstag.
Das fängt doch mit irgendeiner Party ist. An, oder?
Ja, genau. Es fängt immer bei ihrer Party an im Badezimmer und sie stirbt dann immer im Lauf des Tages und wacht immer wieder dort auf. Und dann wiederholt sich alles. Und ja.
Diese Atemgeräusche sagen alles.
Es ist, ja, das, es ist so, also entweder bin ich zu doof, das kann durchaus sein, oder das ganze Ding ist so krass voller Plotholes, dass es halt nicht mehr zusammenhält. Das kann durchaus auch sein, denn in Täglich grüßt das Murmeltier, das war ja sehr kohärent erzählt, gell? Das war ja, dass diese Geschichte, er lebt so vor sich hin und wenn er stirbt, dann fängt eben der Morgen wieder an, oder wenn er Mitternacht erreicht, dann fängt der Morgen wieder an, gell? Das war ja, war doch immer so, oder genau. Irgendeine bestimmte Zeit, gell? Deswegen ja auch nicht rauskommen. Hier ist es so, dass sie immer stirbt. Ja, also es ist die Möglichkeit, dass sie eben Mitternacht erreicht oder so, die gibt es nicht, sondern sie kommt auch so bis zum nächsten Morgen und so. Also sie kommt unterschiedlich weit, aber sie stirbt immer. Was dem Ganzen.
Durch Unfälle oder durch?
Meistens durch Unfälle, fast immer durch Unfälle, ja. Aber es sind solche Final Destination Unfälle. Ne? Also man hat so das Gefühl, so, okay, sie muss noch sterben. Also fällt ihr irgendwie noch ein Klavier auf den Kopf oder sie fällt
der alte Klavierscherz.
Ja, wirklich so in der Art, also die, fast so, ja. Ich glaube, eine Waschmaschine ist. Oder das sie Klavier fällt in irgendein heute. Loch oder sie wird von irgendeinem Auto angefahren und beim nächsten Mal geht sie dem aus dem Weg und dann wird sie von auf der anderen Seite von einem anderen Auto angefahren oder irgendwie sowas, ja. Also man hat so das Gefühl, okay, entweder ist sie unheimlich verletzlich oder das Schicksal will immer, also es ist so, da ist so ein Schicksal-Ding.
Schon bei einem Auto geht sie sofort tot, also wirklich.
Ja, nee, da ist das Thema, sie versucht eine Treppe runterzukommen und jedes Mal, wenn sie die Treppe runtergeht, fällt sie irgendwie blöd. Egal wie vorsichtig sie da geht und sie fällt irgendwie, sie versucht das irgendwie 5 oder 6 Mal hintereinander, sie fällt immer wieder und sie kann diese Party nur über die Feuerleiter verlassen. Sie kommt nicht über die Fronttreppe, durchs Treppenhaus. Was total unlogisch.
Das klingt irgendwie wie so ein Computerspiel.
Ja, ja.
The Edge of Tomorrow. Das.
Ja, nur dass die bei Edge of Tomorrow und auch bei einem Computerspiel hast du die Möglichkeit oder hast du die Kontrolle über dein Schicksal in gewisser Weise. Du, wenn du weißt, da lauert Gefahr und ich gehe dir aus dem Weg, dann gehe ich nicht sofort darauf, an irgendwas anderem drauf, mit dem Grund, ich gehe da drauf, weil ich da jetzt eben nicht draufgegangen bin. Der Grund kann sein, ich gehe da jetzt drauf, weil ich diese neue Falle noch nicht kenne. Ja, das mag sein. Aber hier ist das nicht so, sondern hier ist so das Thema, ich meine Schicksal im Endeffekt.
Ja, so Schicksal, so, genau. Du kannst nicht über die Treppe, das ist einfach so.
Genau, sie muss da sterben. Und wenn sie dem irgendwas im Weg geht, dann stirbt sie da eben irgendwie anders. Ja, und wenn dann irgendjemand kommt und sie schubst von mir aus, ja, gibt es auch so, gell? So, dann fällt sie eben nicht und dann kommt einer und schubst sie. So, ich denke so, was soll denn das? Und solche, also sie lernt dann noch jemanden kennen, ist natürlich, ja klar, muss ja sein, hatten wir doch neulich im Film auch schon, wo es viel besser gemacht war, wo eben noch jemand dieses Problem hat und die sterben dann immer zusammen.
Ach je.
Und dann ist es so ein bisschen, nee, romantisch ist nicht besonders, sie ist eher so ein bisschen aggro immer. Und dann ist es so eine Rätselgeschichte, ja, sie versucht es zu verstehen, sie, also die Welt verändert sich auch ein bisschen, also es ist dann so, sie stellt dann irgendwann fest, dass Obst, was irgendwo in Obstschalen liegt, immer mehr altert, was dann verrottet ist und verschimmelt ist und so, wo ich dann dachte, ah, das ist ja interessant, das heißt, obwohl der Tag immer auf Null gestellt wird, altern die Organismen, ja, nur sie selbst nicht, was ja auch wieder so ein interessanter Faktor gewesen wäre, zu sagen, dann kriegt sie irgendwann ein Nahrungsproblem, weil halt alle Nahrung verdorben ist und so, gell? Aber das nimmt das nicht auf, ja, also darauf wird da nicht eingegangen, sondern es ist nur so, ja, wir schmeißen euch jetzt mal diese Information hin, dass das Obst immer verrottet ist. Und es wird bis zum Ende, spielt das keine Rolle mehr. Und sie rätselt halt so vor sich hin, so wie der Zuschauer auch so rätselt, so erstens, wie komme ich da raus? Zweitens, warum bin ich dem ausgesetzt? Warum gerade ich? Oder warum gerade wir? Da hat es so eine metaphysische Komponente. Total strange. Und auch das Ende war total strange. Oder was heißt strange? Es war komisch, die losen Enden zusammengebunden. Wo man dann so befriedigt rausgehen kann und dann vor den Kopf gestoßen wird, weil dann da steht, irgendwie, es ist es ist gesichert, es kommt eine zweite Staffel im weiß nicht, November so und so viel. Wo ich mir dachte, hä? Wie wollt ihr jetzt davon noch eine zweite Staffel machen? Das ist ja total unsinnig. Also,
ich fand das sehr unaufgeregt. Andere Person erlebt, bis sie sich treffen oder so.
Nee, wird alles erzählt. Also das ist, ich fand's, er hat ganz viel Potenzial gehabt, oder die hat ganz viel Potenzial gehabt, die Serie. Aber es ist so unausgegoren, also, oder ich bin zu blöd. Es ist also auch denkbar. Aber gut, am Ende kann man auch sagen, ja, wenn's Leute wie mich schon intellektuell so stark überfordert, dann, ich weiß nicht, ja, dann ist vielleicht doch die Zielgruppe zu klein. So dumm bin ich jetzt nicht, aber ich habe es nicht verstanden. Also. Oder, okay. Oder vielleicht hat es mir auch einfach nicht gefallen, ich weiß nicht. Ich fand, es hat einfach.
Aber du hast trotzdem fertig geguckt. Also,
ja, das ist nicht lang. Das haben wir, glaube ich, an zwei Abenden haben wir das geschaut. Das sind irgendwie 8 Folgen oder so. Das ist nicht wild. So, die typische Netflix-Serie. Das ist. Und das ist schon auch unterhaltsam, so ist es nicht. Und man rätselt dann ja auch mit. Das ist ja so, man will es dann ja auch wissen, ja?
Ich glaube, ich habe das sogar mit meiner Frau angefangen. Das kann echt sein. Und dann haben wir die erste halbe Folge geguckt und dann, vielleicht morgen. Und dann, jetzt höre ich wieder davon.
Ja.
Immerhin hast du dich erinnert.
Ist nicht so eine echte Empfehlung, muss ich sagen. Also lieber Flight Attendant schauen. Das ist ausgegorener, muss ich sagen. Matjeloschka ist so ein bisschen unausgegoren.
Ich muss gerade mal nach dem Kind gucken.
Dann mach das mal. Und wir werden in der Zwischenzeit die Bewegtbildthemen verlassen. Ich übernehme jetzt einfach mal die Moderatorenrolle hier an der Stelle.
Ja.
Und das nächste, was hier drin steht.
Musst du auch, da ich keinen Überblick habe.
Ja, ich weiß. Das nächste, was hier drin steht, ist ein weiteres Christoph-Thema. Und ich habe keine Ahnung, worum es geht, außer dass es um einen Raketenhasen gehen muss. Weil hier steht Rocket Rabbit. Rocket Rabbit.
Ja.
What is it?
Auch ein Mysterium, auch ein Rätsel, was ich nicht verstehen kann. Und zwar. kam vorhin meine, die Cousine meiner Frau, die gegenüber wohnt, kam rüber, um uns zu erzählen, was heute Morgen ihr passiert ist. Und meine Frau war sogar Augenzeugin, weil meine Frau
im Land der Raketenhasen.
So ungefähr. Meine Frau hat nämlich auf dem Weg zur Arbeit eben ihre Cousine zwischen hier und Aschaffenburg am Straßenrand mit ihrem Auto stehen sehen. Und sich gewundert, was da los ist, und hat dann im Rückspiegel gesehen, dass ihre Cousine einen Hasen in ihrer Stoßstange stecken hat. Und hat sie dann angerufen, gefragt, ob sie Hilfe brauchen. Die hat gesagt, nee, Polizei ist schon unterwegs und passt schon.
Stopp.
Yeah, ich habe jetzt das Foto gesehen.
Man hat einen Hasen in der Stoßstange stecken und da muss man die Polizei rufen?
Ja, muss man tatsächlich.
Warum? Ich dachte,
Das ist ein Wildunfall und ja. Man will dann ja versicherungsmäßig, die Stoßstange ist ja kaputt. Das ist ja nicht die Stoßstange, sondern der Kühler. Sie hat ein Foto gezeigt, das kann ich leider nicht veröffentlichen, weil ich hab's nicht. Und ich wollte sie auch nicht darum bitten, weil es ja. Aber ich kann euch wirklich.
Sehr gory, also muss man ja nicht.
Es ist total absurd. Man sieht halt diese Stoßstange und drunter ein Kühlergrill. Ich glaube, es ist ein Golf oder ein Polo oder sowas. Und dieser Hase steckt halt Kopf zuerst in diesen Kühler. Oder in dem, was so unter der Stoßstange ist, glaube ich, auch Kühlergrill, oder? Also auch so grillartig, ja?
Ja.
Also nicht oben dieser schwere Grill, sondern dieser etwas dünne, lidschäftige Grill, der unter der Stoßstange ist. Und da steckt das Ding drin, und zwar bis zur Brust. Ich weiß nicht, ob ein Hase eine Brust hat, aber ja, also, und macht sich lang. Ja,
also hängt. Hat ganz ziemlich sicher eine Brust, also so.
Ja, und hängt praktisch wie so ein Stofftier mit langen Beinen aus diesem Kühlergrill raus. Und ist aber halt, ich weiß nicht wie weit, 15 Zentimeter, also ist ein großer Hase gewesen, in diesen Kühler eingedrungen, wie ein Geschoss. Also mir ist völlig unbegreiflich, weil sie hat gesagt, sie hätte so einen Schatten, hätte sie gesehen, diesen Hasen, und dann eben den Aufprall eben gehört. Und ist dann halt ausgestiegen und hat gesehen, dass dieser Hase da drin steckt. Und sie hat dann versucht, ihn rauszuziehen. Hatte dann erstmal gar keine Handschuhe, hat dann eine Decke, ein Handtuch im Auto gehabt, hat dann das Handtuch, mit dem Handtuch den Hasen angefasst, hat es nicht geschafft, diesen Hasen da rauszuziehen. Die Polizei hat dann
später... Also ist ein Hase denn irgendwie kontaminiert, wenn man den anfasst?
Nee, sie fand es einfach irgendwie eklig, also sie wollte ihn nicht anfassen oder so.
Also wenn es eine Ratte gewesen wäre, wäre ich bei ihr gewesen, aber bei einem Hasen hätte ich jetzt, glaube ich, die Bedenken nicht.
Ja, übrigens, eine gute Freundin von mir, die hat jetzt hat Hunter gehabt neulich wegen Mäusescheiße und hat Nierenversagen und sowas gehabt. Echt unschön.
Hunter ist evil. Also da muss man wirklich vorsichtig
total sein. Total evil. Die war 4 Wochen richtig krank und
an Hunter sterben regelmäßig Leute. Also, ja, ja.
Ja, ja. Total schlimm. Die hat im Garten einfach irgendeine dreckige Ecke sauber gemacht und so. Also total übel.
Ja, Frau Hunter, also ich hatte mal Mäuse in unserem Bulli drin und er hat mich da dann zum Glück vorher über Hunter belesen und seitdem.
Ja, wir hatten ja auch einen Keller Mäusescheiße.
Scared vor dem ganzen
nur im,
Kram.
Also nur im Vollkörperschutz und so mit.
Gut, das Gute ist, da kommt einem so eine Pandemie ja mal gelegen. Ne?
Man hat
einfach FFP2-Masken und Desinfektionsmittel hat man einfach in Mengen zu Hause.
Ja, ja, ja. Ist
überhaupt kein Problem.
Ja. Aber um auf diesen Hasen zurückzukommen, dieses Bild, ja, was völlig absurd aussieht, hat bei mir die Frage aufgeworfen, wie geht das überhaupt? Weil dieser Hase, der hat ja keine Full Metal Jacket Nase, womit er in diesen Kühler eindringen kann. Also der ist ja nicht hart und der ist ja aber auch nicht irgendwie super schnell. Und die Cousine hat gesagt, die ist da wahrscheinlich 70 gefahren. Also
ist sie 90 Hase gefahren?
Ja, Max, aber wenn so ein weicher Hase, ja, mit so einem weichen Kopf ja auch, 15 Zentimeter, ich sag jetzt 15 Zentimeter, vielleicht war es auch mehr oder weniger, in so einen Kühlergrill eindringt, da muss die ja 500 nicht gefahren sein.
Nee,
gibt's doch gar nicht.
So ein Kühlergrill besteht ja aus viel, viel Luft und sehr, sehr dünnen Lamellen. Und die sind wahrscheinlich nicht sehr stabil. Also wenn du dir so einen Kühlergrill von einem älteren Auto mal anguckst, dann sind ganz viele von diesen Lamellen schon von so kleinen Steinchen und allem möglichen Scheiß, der da so reinfliegt, verbeult, verdengelt, krumm gebogen und da werden die ja dann auch immer undicht, die Dinger. Oftmals sitzt ja oben in dem oberen Grill bei herkömmlichen Verbrennungsautos der Kühler für den Motor und unten sitzen diese Kühlerdinger für die Klimaaggregate und so. Und dann hat man ja immer diesen Effekt, die Klimaanlage funktioniert nicht mehr und man muss die neu befüllen. Was in der Regel heißt, sie ist scheiße undicht irgendwo und liegt irgendwie hochgradig Ozonschicht mordendes und Klimatreibhauseffekt an feuerndes Kältemittel. Und das füllt man dann neu rein, nur um dann festzustellen, dass 2 Wochen später die Klimaanlage wieder nicht geht. Weil diese Dinger einfach sehr, sehr weich sind. Diese ganz dünnen Lamellen, wo halt so irgendwie diese Kältemittel durchgepumpt werden, um dann da Wärmetausch zu machen. Ich glaube, die bieten also einem Hasen, der ja durchaus einige Kilo auf die Waage bringt und hinter seinem weichen Fell ja dann doch auch irgendwie einen knorrigen Schädel hat, triff den mal mit 70 und wenn du Pech hast und der hat von seinem eigenen Laufvektor, ist er dir vielleicht im letzten Augenblick entgegengekommen und hat auch noch 10, 15 km/h aufgehabt, dann hast du da so einen 8, ja, 9, 10, 12 gesagt, Kilo Hasen also mit Schädel, der da mit 100 km/h durchzimmert.
Also ich gehe davon aus, dass der so Roadrunner-mäßig, dass der einfach ein Raketenhase war und dass der selbst schon 150 km/h drauf hatte. Und dann kann ich es mir irgendwie erklären.
Das ist eine Theorie, ja.
Wie seid ihr jetzt?
Hatte jetzt gehofft, dass die Geschichte irgendwie.
Ja, dass
die Geschichte irgendwie so ausgeht, dass sie dann reingucken wollte und der Hase hat irgendwie so eine RPG in ihr Gesicht gehalten, hat gesagt, geh weg, sonst schieße ich, oder? Aber
nee, also die Polizei hat auch geschafft, den Raketenhase da rauszupopeln und hat ihn irgendwie an den Wegesrand gelegt und den Förster informiert und sie muss jetzt hier mit ihrer Versicherung
reden. Die ideale Überleitung zu der großen Frage in die Runde, die ich jetzt einfach mal ausgebe. Was sind eure besten Wildunfallgeschichten? Was habt ihr schon erlebt? Deutschen Straßen.
Ja, genau.
Bester Wildunfall? Wie ist das?
Ja, ich nehme das Beste zurück. Was sind eure Wildunfallgeschichten?
Der Vater von meiner Ex-Freundin, der ist jeden Abend so grob gesagt von Darmstadt nach, oder ist der von Karlsruhe? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er immer so eine Stunde nach Hause gefahren. Etwas mehr vielleicht. Und er ist sehr schnell gefahren. Und der hat nachts mal eine Eule erwischt. Und zwar ungefähr so, als er 200 gefahren ist. Und das sah echt krass aus.
Also
die Scheibe, die war, also die hatte halt eine Beule nach innen. Die war wirklich tief. Es war eine tiefe Beule. Und die Scheibe war halt vollkommen undurchsichtig. Ja, also es war ein großes Spinnennetz aus allem. Aber es war nichts nach innen gefallen, wie das ja auch so sein sollte bei einer modernen Scheibe. Aber es war wirklich imposant, was für eine Beule das war. Also mir hätte es das Leben abgeschreckt, glaube ich.
Krass.
Ja. Ja, was haben wir denn? Haben wir noch Themen eigentlich?
Mir ist mal ein Reh ins Auto gelaufen. Aber
boah, das ist fies.
Also das Reh hat versucht, also das waren mehrere Rehe. Und eins hat es noch ganz knapp vor mir über die Straße geschafft, in meinem damaligen Fiat Panda. Und eins der Rehe ist noch über die Straße so ganz knapp drüber und es hat wirklich, da hat nicht viel gefehlt, dann hätte ich das am Arsch gehabt, wirklich hinten so. Die kamen von rechts und war eine Landstraße, links war ein Waldrand, rechts war ein Feld. Und die kamen von dem Feld und wollten in den Wald und sind da so rüber geschossen. Ich hatte auch Gegenverkehr, aber ich glaube, das Reh hat mich verfehlt sozusagen, das erste, und auch den Gegenverkehr verfehlt. Aber das zweite Reh hat es nicht mal mehr geschafft, mir vors Auto zu laufen, sondern ist mir offensichtlich im vollen Galopp in die, ja, und ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube sowas wie in den vorderen Kotflügel reingerannt und dann so abgeklappt worden von der Tatsache, dass ich mich nach vorne bewegt hat und das Ding mir so 90 Grad seitlich ins Auto gelaufen ist, sorgte dann dafür, dass es dann so mitgezogen wurde und dann mit seinem Arsch auch nochmal in meine Tür geknallt ist. Und, und das hat es auch nicht überlebt. Also es lebte noch, aber der Förster hat es dann gekillt. Und ja, dann hatte ich halt eine kaputte Tür und Kratzer und überall Fell. Und ja, das lag dann da so rum. Aber da habe ich tatsächlich, deshalb habe ich vorhin gesagt, man muss doch den Förster anrufen, weil ich habe auch die Polizei angerufen und die haben gesagt, ja, weiß nicht, rufen Sie mal einen Förster an, hier haben Sie die Telefonnummer 06 irgendwas, bla, und machen Sie dann schon. Aufgelegt, fertig.
Mitten in der Nacht?
Also die haben sich, nee, es war gar nicht in der Nacht, es war auf dem Heimweg von der Arbeit, also ich würde sagen, es war Winter, es war auf jeden Fall schon dunkel, aber es war wahrscheinlich so 19.40 Uhr oder sowas in der Richtung, Größenordnung. Dunkel, aber nicht finstere Nacht. Schon noch was los auf den Straßen. Also ich war wirklich nicht das einzige Auto dort.
Und ja, aber für die Versicherung braucht man ja so eine Aktenkundigkeit bei der Polizei, glaube ich. Das muss ja irgendwie aufgenommen werden, ja?
Ja, die habe ich dann irgendwann später per Telefon, habe ich das Aktenzeichen irgendwie abgerufen und der Versicherungsgutachter hat dann, das Auto hatte an der Stelle, an der Seite, an der Tür schon so ein Rostproblem, sag ich mal. Alle Fiat Pandas kriegen irgendwann Rostprobleme an den Unterkanten der Türen. Und der Gutachter wollte dann irgendwie darauf raus, dass die Tür eh schon im Arsch war. Aber nun, sie war jetzt halt sehr viel im Arsch als vorher. Und das fand ich halt auch nicht cool. Das hätte ich gern schon irgendwie von der Versicherung noch in irgendeiner Form ausgeglichen. Und meinetwegen kann er da was abziehen, weil die Tür nicht mehr ganz taufrisch war. Aber so kaputt wie vor dem Reh war sie halt dann doch nicht. Also so wie nach dem Reh. Und ja, und irgendwie hatte der so, wie diese Versicherungsgutachter immer so sind, gell? Die sind ja, die haben ja immer das Messer zwischen den Zähnen und sind der Meinung, du willst sie bescheißen. Und vielleicht ist das auch so, dass sie dauernd jemand bescheißen will und sie deshalb so drauf sind. Aber der hat dann wirklich so mit der Pinzette irgendwie die einzelnen Haare, die dann noch so, zum Glück hatte ich das nicht gewaschen. Also der hat wirklich so die Haare aus dem Rost rausgezogen mit der Pinzette und hat halt geguckt, wie die da stecken und ob das plausibel ist mit dem Einschlagwinkel von dem Reh und dass das so sein kann, dass ich da nicht irgendwie die Haare von meinem Hund da reingerödelt habe. so, das hat er ganz genau angeschaut. Und später ist
er. Hat aber jetzt nicht auf deinen Kopf geguckt, um zu sehen, ob das die gleiche Farbe ist und so.
Nee, also ich habe auch wirklich nichts manipuliert, das waren wirklich die echten Rehhaare, insofern ist das am Ende auch so rausgekommen, Aber da habe ich dann mal gesehen, wie so ein Versicherungsgutachter arbeitet. Und auch als mir mein Motorrad ist mir ein paar Jahre später mal von einem Sturm vor der Haustür umgeschmissen worden. Da war ich gerade in der Arbeit und dann bekam ich einen Anruf von meiner Frau und da hieß es, du, dein Motorrad ist umgefallen, magst du mal vielleicht herkommen? Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe es wieder aufgerichtet und dann war halt, ja, was dann so passiert, ne? Bremsgriff abgebrochen, Blinker abgebrochen, Verkleidung an einer Stelle einen kleinen Riss, Lack, Schramm und so weiter. Ja, also das volle Programm, was man so hat, wenn so ein verkleidetes Motorrad auf die Seite knallt. Und das war halt auch Teilkasko versichert mit einer gewissen Selbstbeteiligung, aber der Schaden lag halt oberhalb von dem. Und dann kam auch so ein Gutachter und das Motorrad hat schon mal vorher auf der Seite gelegen, aber nicht so hart. Und es hatte auf der Seite schon ein paar wenige Kratzer, aber die waren halt nichts im Vergleich zu dem, was bei diesem Sturmschaden passiert ist. Und der hat dann auch so ganz genau sich alles angeguckt und in Dreck, also in den Kratzern nach Dreck gesucht, um rauszukriegen, ob dieser eine Kratzer das gleiche Alter hat wie der andere Kratzer und so Sachen. Und ich hatte halt vorher schon total freimütig zugegeben, das Fahrzeug hatte Kratzer, diese Kratzer sind alt und diese Kratzer da sind neu und das da, dieser Bruch von der Verkleidung ist nicht vorher gewesen und das da ist aber schon vorher gewesen. Und es hat er dann alles so nach recherchiert und ich glaube, wenn ich das nicht vorher gesagt hätte, dann hätte er wahrscheinlich so dieses Blut geleckt, so nach dem Motto, der versucht mich hier zu verarschen. Aber da ich es halt schon vorher gesagt hatte, weil es ja auch so war, und eben nicht versucht habe, diese Kratzer auch noch auf den Unfall zu schieben, das hätte der gemerkt. Also da, der war der wirklich gut. Ja, und dann haben sie auch anstandslos irgendeinen Betrag, den ich nicht mehr weiß, bezahlt für die ganzen Kratzer und das kaputte Zeug. Das ist schon interessant, so Versicherungsheinis, was sie so, wie sie da so, sind ja. So, das erste Mal, dass man so mit so einem richtigen Detektiv, also war so mein Gefühl, so mit so einem richtigen Detektiv, der versucht zu gucken, ob die Story, die du ihm erzählst, ob die stimmt und ja, das so nachprüft und du bist sozusagen der Verdächtige so ein bisschen. Du erzählst jetzt eine Story und er versucht rauszukriegen, ob die korrekt ist. So war das da. Fand ich lustig.
Okay.
Hattet ihr sowas noch nie? Irgendwie?
Nee. So ein Gutachter, ich war noch nicht dabei. Mir ist mal einer draufgefahren.
Du bist doch Gutachter und versuchst die Leute mal zu betrügen. Also, egal.
Ich bin kein Schlechtachter, ich bin Gutachter.
Warte mal, wie oft brauchst du diesen Witz in deinem Arbeitsalltag mit Kunden?
Leider sehr häufig und leider machen die Kunden das häufig, wenn sie sich beschweren, dass ich wieder schlecht geachtet habe, dass ich das nicht soll. Dass ich zugeschaut habe, wie jemand mein Auto untersucht, nicht. Was ich noch beizusagen habe zum Wildunfall, ich habe meine Katze überfahren, das war nicht sehr schön.
Ja, das ist unschön. Ich habe mal mit meinem alten BMW, erzähl erstmal die Katze, Entschuldigung.
Nee, will ich gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, aber eher, was es mit mir macht, weil das ist halt schon nochmal, also so eine Katze merkt man dann doch, also so ein Wildtier ist halt ein Wildtier, irgendwie, ist halt, der Wald ist voll damit, aber so eine Katze wurde halt geliebt von irgendjemandem, und ist halt, ja, ist halt niedlich und man will keine Katze überfahren, das ist wirklich nicht schön.
Ja, das stimmt.
Ich war auch sehr jung damals, ich war halt gerade einen Führerschein neu und so, also war traumatisierend. Ja, aber was wolltest du gerade erzählen?
Ich habe mal auf der Autobahn irgendwie eine Amsel oder sowas mitgenommen, auch so bei 150 oder sowas. Da ist dem Auto überhaupt nichts passiert, das war mein 3er BMW damals. Und das hat einen
Winkel auf an und wo
das extrem lauten, ja, die ist vorne, der alte, ich hatte so einen alten E30 3er BMW, wenn die Leute sich noch an den erinnern, so Baujahr,
ja.
Früher, später 80er. Und der hat ja so runde Scheinwerfer vorne und so eine eigenartige senkrechte Stirnfläche vorne, wo die Scheinwerfer drin sind. Das ist so ein ganz senkrechtes Kühlergrill-Ding. Und die ist genau quasi an den Rand eines Scheinwerfers und steckte dann irgendwie so mit Teilen ihres Kadavers in dem Rand von dem Scheinwerfer drin. Und die hat es ordentlich zersplattert, also da war auch nicht mehr alles dabei. Und dem Auto ist nichts passiert. Der Scheinwerfer ist ganz geblieben, der Kühlergrill ist ganz geblieben, da war nichts. Aber das hat einen Knall getan in dem Auto, als hätte jemand während der Fahrt einfach mit voller Wucht mit einem Hammer gegen das Auto gehauen. Es hat so geknallt, dass ich dachte, da vorne ist alles in Trümmern. Und als ich dann die nächste Autobahnausfahrt raus bin und angehalten habe und geguckt habe, war da halt so Blutspratzen und Federn und sonst nichts. Und das Auto war ganz. Mhm. Also wirklich, das denkst du, das, wie, bei dem Geräusch, das kann ich mir nicht vorstellen, wie das ganz geblieben sein kann. Ist es aber.
Hm.
Also, seltsam.
Tja, armes Vögelchen.
Ja, das arme Vögelchen hat es da an der Stelle dann. Nicht, wir haben gestern, vorgestern, hat meine vierjährige Tochter einen toten Vogel bei uns auf der Terrasse gefunden und wir haben ihr erstmal gar nicht geglaubt. Sie irgendwie öfter mal so Alarm ruft, wenn kein Alarm ist. Das versucht man ja Kindern auch beizubringen, dass sie das nicht tun sollen. Aber dann rief sie irgendwie, Papa, Alarm, du musst mal kommen, hier ist was. Und wir waren so, wir saßen gerade so schön auf dem Sofa und dann so, ach Mann, was ist denn jetzt schon wieder für ein Quatsch? Und ja, jetzt komm mal, hier ist ein, ich glaube, es ist ein Vogel. Und dann dachten wir so, ja, neulich hat sie mir bei irgendeiner Fliege erzählt, es sei ein Vogel. Und wir gingen halt davon aus, es ist wieder irgendwas völlig Belangloses. Und dann war es aber, hatte sie tatsächlich recht. Dann haben wir geguckt und dann lag auf unserer Terrasse neben ihrem Spielhäuschen ein winziger, ja, irgendeine Meisenart wahrscheinlich, so ein Baby, so ein Nestflüchtling, der es nicht geschafft hat und ja, wirklich natürlich total niedlich war, aber halt tot, leider. Hm. Und ja, lag da rum. Hm. Und den haben wir dann mit ihr zusammen im Hof beerdigt und dann war es okay.
Okay.
Tja. Da hat sie immerhin mal so einen Vogel ganz von nahen sehen können. Ich meine, sonst siehst du die ja so nicht.
Die sind nicht so zutraulich.
Nee.
Ja, bei uns kommen sie jetzt im Moment immer in den Garten und versuchen von den vom Bambus die Blattläuse runterzufressen. Aber es ist immer sehr aufregend. Sie fliegen dann aufs Dach gegenüber, dann fliegen sie aufs Dach bei uns auf dem Carport, dann fliegen sie auf den Zaun, dann fliegen sie unten an den Bambusrand, dann hüpfen sie dreimal um den Bambus rum. Und dann springen sie in den Bambus rein und weiß nicht, fressen irgendwie ein bisschen und dann fliegen sie ganz schnell wieder weg. Und dann kommt der nächste an. Aber es ist immer so, ach guck, da oben ist er. Kommt er näher. Rituelle Annäherung oder so ähnlich.
Sehr gut. Holst du mal gerade den Christoph wieder rein? Den hat's
Ich bin wieder da.
Ah, okay.
Bin da.
Sehr gut.
Ja. Ich habe schon
gemerkt. Hat's rausgewickelt.
Was man bei uns momentan schauen kann, Tiere, die andere Tiere fressen, weil das ja gerade das Thema gewesen zu sein scheint. Die Maikäfer fliegen immer noch bei uns, vor allem abends in der Dämmerung.
Wir haben Juni.
Und dann kommen die, und vielleicht sind es auch Junikäfer, könnte auch sein. Und dann kommen die Fledermäuse und fangen sie im Flug weg. Das ist sehr schön.
Das hast du gesehen? Das ist ja geil.
Ja, kann man sehen. Also man darf halt nicht auf die Fledermaus gucken, sondern man muss halt gucken so, ah guck, da fliegt wieder ein Maikäfer, dann Blick auf den Maikäfer halten und dann kommt die Fledermaus und dann ist der Maikäfer weg. Ah ja, okay.
Okay.
Krass.
Fledermäuse haben wir gelegentlich auch auf der Terrasse, halt so im Dunkeln und man sieht sie dann immer nur so aus dem Augenwinkel, da war sie wieder und dann, die sind so schnell wieder weg, dass du sie...
Ja gut, bei uns kann man dieses, also ich stelle mich dann unten auf die, meistens auf eine Seite des Teichs. Und dann kann ich ja relativ weit schauen und dann sehe ich sie, so wie sie praktisch in der Schneise unseres Gartens eben auf mich zufliegen oder von mir wegfliegen. Und dadurch habe ich relativ viel Zeit, sie zu sehen und auch zu fokussieren. Okay, ja. Und die nisten bei uns direkt über der Terrasse im Dach. Und wir haben jetzt vor ein paar Tagen auch den Schlitz gefunden, wo sie offensichtlich reingehen. Das ist tatsächlich direkt über der Terrassentür. Weil wir sehen auch abends, wenn wir fernsehen, sehen wir sie eben praktisch, wie sie auf unsere Terrassentür zufliegen und dann nach oben abdrehen, also irgendwie unters Dach fliegen nach oben.
Krass.
Ja, ist ganz cool. Lustig.
Müssen wir so eine lichtstarke Kamera anbringen und mal gucken, wie das so aussieht.
Also dann jetzt keine Pangoline halten, bitte. Aber ansonsten, coole Sache das.
Pangoline? Was ist denn das?
Das ist vermutlich das Tier, was den Coronavirus von der Fledermaus auf den Menschen zwischengelagert hat.
Und was für ein Tier ist das?
Im weitesten Sinne sowas ähnliches wie ein Gürteltier, wobei ich mich jetzt wahrscheinlich zoologisch sehr weit aus dem Fenster gelehnt habe. Ich sage jetzt mal trotzdem ungefähr sowas in der Art.
Okay, du nennst immerhin nicht einen Oktopus eine Schnecke, aber da bin ich schon zufrieden.
Ja. Christoph, als du vorhin angefangen hast, über das Thema Wildunfall zu reden, dachte ich, dass an einer ganz anderen Stelle irgendwas schiefgelaufen sei. Ich dachte, du hast am Wochenende irgendwas gegrillt und hattest da den Unfall.
Schön, dass du es nochmal erklärst. Ich dachte gerade während des Jingles, Alter, die Überleitung habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ich auch nicht.
Ja, einer muss ja.
Ja. Ja, meine Woche war nicht wahnsinnig erfolgreich. Kann aber auch an der Krokodilsverdauung auch unter anderem liegen. Ich habe ein bisschen zugenommen. Ich bin jetzt bei minus 2,4 Kilo. Ich glaube, ich hatte letzte Woche schon ein bisschen mehr.
Der erste Rückschlag, ja. Minus 2,8 hattest du letzte Woche.
Ja, genau, der erste Rückschlag. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob es wirklich ein Rückschlag ist. Oder wie gesagt, Wassereinlagerung. Ich habe letzten Tage ein bisschen zu salzig gegessen. Das kann durchaus sein, dass ein bisschen zu viel Wasser jetzt im Körper ist. Und
red dir das nicht schön.
Ich war halt auch nicht auf dem Klo, aber ich will es mir auch nicht schönreden. Nee, genau, deswegen, also heute werde ich noch nicht sagen, wie die App heißt, weil ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das bis nächste Woche wieder geht. Ich habe allerdings jetzt ein neues Feature mittlerweile. Denn bisher habe ich ja meine Aktivitäten, die ja dann auch bestimmen, wie viel ich eben mehr essen darf, so mit der Hand eingegeben. Das mache ich jetzt praktisch nicht mehr, sondern habe jetzt einen Schrittzähler tatsächlich. Allerdings, also ja, aber ich lass das Handy die Schritte zählen.
Ach so.
So mit dieser Google.
Das hatte ich beim letzten Mal eigentlich gemeint, ob das automatisch macht.
Ja,
da muss man das Ding immer in der Hosentasche haben, aber ist ja
genau, einfach. Genau, diese Google Fit App hatte ich bisher nicht aktiviert. Und jetzt habe ich die halt mal aktiviert. Und das kann das tatsächlich automatisch, überträgt es das in die App. Und macht da Kilokalorien raus. Also ich habe heute 221 Kilokalorien verbrannt, hauptsächlich über die 5551 Schritte, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist.
Das ist nicht wahnsinnig relativ, viel, gell? Relativ wenig, ja.
Ja, genau.
Also ab 10.000 darfst du anfangen, stolz zu sein.
Ja, ich habe heute auch keine großen Wanderungen gemacht, gell? Also ich bin halt heute Vormittag mit dem Auto durch die Gegend gefahren und habe Proben genommen und bin halt da auf den Baustellen ein bisschen rumgestiefelt. Und heute Nachmittag bin ich hier im Haus rumgestiefelt und habe den Kindern hinterher, gell? Also ich bin halt auch echt nicht viel gelaufen heute. Ja gut, aber 200 Kilokalorien ist auch nicht viel, gell? Also da kannst du nicht viel essen. Der Cocktail, den ich getrunken habe.
200 Kilokalorien?
Ja.
Nur durch Bewegung zusätzlich quasi.
Genau.
Ist nicht so wahnsinnig viel, aber da fehlt, naja, was würdest du sagen, wie viele Prozent deines wachen Tages hattest du das Telefon in der Hosentasche?
Schon ziemlich viel. Also ich glaube nicht, dass wahnsinnig viele Schritte fehlen. Also, ja, doch. Also wenn ich am Schreibtisch sitze, dann liege es meist auf dem Schreibtisch, und wenn ich dann mal aufstehe und zu den Kindern gehe und so oder aufs Klo gehe und so, dann habe ich es halt häufig auch nicht dabei. Aber also das macht nicht wahnsinnig viel aus. Also ich glaube, dass es tatsächlich ziemlich realistisch ist, diese Dings. Wie gesagt, ich bin wenig gelaufen. Also bin viel Auto gefahren und wenig gelaufen. Also das ist schon.
Stefan, schau doch mal auf deine Uhr. Was hast du heute zusammengerissen an Schritten?
Das muss ich jetzt erstmal suchen.
Ja, was hast du denn, Bob?
Ich war hatte heute auch einen sehr, sehr inaktiven Tag. 5500 Schritte.
5400.
Das ist gut, ja, weißt du, da werde ich hier geblamed und ihr habt exakt genauso viele Schritte wie ich.
Ja, ja, nein, aber ich würde es genauso kategorisieren. Also ich habe neun Etagen geclimbed, weil ich tatsächlich einmal im Büro in die fünfte Etage hochgelaufen bin und dann hier in unsere Wohnung in die vierte Etage zweimal absichtlich nicht den Fahrstuhl genommen habe. Das hat er gut mitgetrackt, weil es sind zusammen 9, das stimmt. Ja, und ich bin mit dem Auto ins Büro gefahren. Ich war heute ausnahmsweise mal im Büro. Da habe ich die ganze Zeit rumgesessen und dann bin ich einmal zum Mittagessen runter, Treppe wieder hoch, nach Hause wieder hoch und hier noch in der Wohnung rum. Also es war jetzt wirklich auch ein sehr inaktiver Tag. Deshalb sagte ich auch, bei so ab 10.000, 11.000 würde ich sagen, das war ein okayer Tag vom Bewegungspensum, und bei ab 20.000 sind es so die Tage, wo du abends deine Beine merkst. Mhm. So Pi mal Daumen.
Ja, nicht wenn
halt du jeden mit Tag der Armbanduhr getrackt, die dann auch wirklich, die dann wirklich nichts vergisst. Ja, die Armbanduhr, mhm. wenn sie jetzt nicht irgendwie mit der Batterie mittendrin leer geht oder so, wenn du sie wirklich den ganzen Tag anhast, dann trackt die ja wirklich alles. Also jeden Gang zum Klo, jeden Gang zur Kaffeemaschine ist da wirklich alles drin. Da fehlt dann nichts.
Ja, ich habe gesehen, sie hat tatsächlich, oder das Handy hat heute Nacht um 5 etwas getrackt. Da habe ich es nämlich vom Strom abgemacht und bin dann 3 Schritte zum Bett gelaufen und habe es unter das Bett gelegt. Diese Schritte hat es sogar getrackt.
Okay. Sehr gut.
Ich meine, grundsätzlich ist es mir ja recht, wenn es zu wenig trackt, ist mir lieber, als wenn es zu viel trackt. Gell? Weil dann würde die Gefahr bestehen, dass ich eben zu viel esse, weil ich denke, ich habe es ja eh verbrannt und habe es aber in Wirklichkeit gar nicht verbrannt. Hm. Deswegen, ja, dann, wenn es ein bisschen zu wenig trackt, ist auch nicht so schlimm. No. Und wie gesagt, ich glaube, das sind vielleicht, also wenn es viel ist, sind 10% nicht getrackt worden heute.
Naja.
Naja, mal gucken, wie das weitergeht. Aber ich habe die letzte Woche, habe ich auch also gegrillt und eine schöne Straußenleber geschmort. Und das sind jetzt alles keine Abnehmessen. Naja, mal gucken, wie das so weitergeht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Ja,
Straußenleber geschmort.
Nächste Woche ist es wieder Zeit für Christoph Speckt ab.
Ja.
Wovon ich euch noch kurz erzählen wollte, ich hatte jetzt meinen zweiten Impftermin vor 2 Wochen oder so. Nee, vor einer Woche.
Hey ho. Da hast du noch eine Woche und dann bist du.
Ja, ja.
Dann bist du vogelfrei, dann kannst du alles machen.
Am nächsten Sonntag.
Mhm.
Ja, juhu. Ist doch genauso getimt, dass es an meinem Geburtstag ist. Ich hatte nämlich an Pfingstsonntag hatte ich den Impftermin. Mein Bruder hat ja so angegeben, dass er seinen Impftermin am Vatertag hat, weil er Vater ist. Wenn ich dann am Pfingstsonntag, was bin ich dann? Der Heilige Geist, oder?
Für Völkerverständigung auf jeden Fall.
Ja, genau, sowas. Ja, jedenfalls, es war wieder harmlos. Wir haben das ja jetzt schon diverse Male erzählt. Ich war irgendwie in einer halben Stunde oder so, war ich da wieder draußen. Und ich gehe dann raus zu meinem Auto wieder zurück und fasse mir so an den linken Arm, denke mir so, alter Schwede, irgendwie haben sie dich heute ganz schön erwischt. Der Arm tut weh. Und in dem Moment fällt mir ein, nee, du hast die Spritze in den rechten Arm gekriegt. Da war nichts. Und ich habe keine Ahnung, was ich da am linken Arm hatte. Aber ja, ich habe mir eingebildet, ich wäre da gestochen worden. Naja.
Hypochondrie nennt man das, glaube ich.
Echt, Bob, erzähl. Verstehst du davon was?
Kennst du dich damit aus?
Ach, ich nach meiner zweiten Spritze nochmal.
Aber warum in den rechten Arm? Das ist ja erstaunlich.
Drosten hat, glaube ich, oder die Frau Professor, wie heißt sie?
Zizek
hat, glaube ich, einer von beiden hat mal gesagt, dass man den Arm wechseln solle. Dass das irgendwie,
auch gehört, ja.
Irgendwie was bringt. Und das hatte ich so ganz dumpf im Hintergrund noch als Erinnerung und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das so und deswegen habe ich den rechten Arm genommen.
Hast du das entschieden oder hat der Arzt das entschieden?
Nee, ich habe gesagt, da rein, los.
Aha.
Sie wollte erst in linken, ich so, nee, rechter heute. Okay.
Okay. Also, aber du hast nicht gesagt, dass du Linkshänder bist. Und,
nee. Ich habe gesagt, der Arm. Ja, dann müssen sie rüberrutschen. Okay.
Okay, interessant. Ja, dann werde ich das auch so machen.
Ja,
ich glaube, ich auch.
Keine Ahnung, ob das irgendwie ist. Also ich hatte diesmal gefühlt noch weniger Nebenwirkungen als beim letzten Mal. Ein bisschen Armschmerz und vielleicht war ich müde. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur schlecht geschlafen.
Ja, ich meine, in heutigen Zeiten, wenn ich überlege, wie viel schreiben wir denn wirklich noch? Also selbst wenn jetzt was passieren sollte an dem rechten Arm, ja, so wirklich drauf angewiesen auf den rechten gegenüber dem linken Arm sind wir ja nicht mehr so stark.
Ist mein Mausarm.
Du kannst ja mal probehalber dir das Gesäß mit dem linken Arm abwischen und schauen, ob es sauber wird.
Okay.
Touché.
Ich glaube, die Maus fällt mir schwerer als das Abputzen.
Aber das andere aber ist sehr viel plakativer.
Ich möchte von keinem Beweisfotos haben. Ist alles gut.
Aber du hast schon recht, es gibt schon. Aber wenn ich so überlege, also in früheren Zeiten war das halt noch dringender, gell? Also, dass man seinen Schwertarm behält oder seinen Schreibarm oder
was. Sein Schwertarm, okay.
Das ist ja heutzutage schon so. Wir müssen keine so problematischen Arbeiten mehr machen. Ja, das ist wirklich die problematischste Arbeit, für die wir eine ordentliche Feinmechanik brauchen, ist uns den Arsch abzuwischen. Also,
naja, also was sagt das über uns aus? Es ist Homeoffice, ja. Es ist Homeoffice. Ich muss mittags Zwiebeln schneiden. Dafür brauche ich meine rechte Hand. Wenn ich das mit der linken mache, habe ich danach keine rechte mehr.
Ach komm, das kriegt man mit der linken hin. Außerdem, da hat man noch diese lustigen Sachen, wo man so drehen kann und dann wird das alles von selbst. Ach, geht aber auch nicht mit einem Arm.
Du meinst den Tupper-Turbo-Chef? Nein, den benutze ich nicht mehr.
Wenn der so heißt, ja.
Ja, ich glaube, so heißt der.
Findest du den nicht gut?
Also, seit ich ein richtiges Kochmesser habe und weiß, wie man richtig Zwiebeln schneidet, brauche ich den nicht mehr.
Das geht doch viel schneller. Aber,
nein. Aber es geht nicht annähernd so gleichmäßig und klein und schön.
Ja, das stimmt schon. Naja, gut.
Okay. Wir haben noch den Jazzwitz der Woche. Bist du vorbereitet?
Ja, klar bin ich vorbereitet. Was denkst du denn?
Jazzwitz der Woche. Der ist echt ganz schön lang, der Jingle.
Länger als der Witz heute.
Erzählst du jetzt den ich die Woche geschickt habe, oder?
Nee, den spare ich mir auf. Den muss ich noch ein bisschen umformulieren. Das ist nicht so einfach. Aber das kriege ich hin. Challenge accepted. Kriege ich hin.
Ich hab schon überlegt, ob ich den irgendwie einspielen kann, aber das sind irgendwie, ich glaube, 8 Töne oder nee, 6 Töne. Das schaffe ich halt auf meiner Ukulele gar nicht.
Ja, stimmt. Aber der kommt auch irgendwann. Den werde ich irgendwie bearbeiten. Ist nicht so ganz einfach zu erzählen. Heute habe ich eine Frage. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen einem Jazzpianisten und Gott? Gott denkt nicht, er sei Jazzpianist.
Oh.
Ja, heute mal ein anderes Thema, nicht Geld.
Ja, ich hab wieder darum überlegt, wie das mit Geld zu lösen ist, aber.
Nee, diesmal mit Hybris.
Du lässt einem ja auch nicht viel Zeit, man kommt dann nicht so schnell, ja.
Nee, ist ja auch nicht so gedacht, dass man da.
Ist ja auch ganz schön langweilig, wenn einfach.
Ja, wenn ihr einfach
eine halbe Minute wartet, Pause.
Ob wir drauf kommen.
Das könnt ihr auch.
Ist ja kein Rätsel, sondern ein Witz.
Ja. Ja, Jazzwitz der Woche. Sehr schön.
Schöne Kategorie nach wie vor.
Ja, ja.
Stefan, wie stehst du dazu, dass diese eine Berufsgruppe hier so fertig gemacht wird, was wir letzte Woche diskutiert haben?
Ja.
Okay, ja, danke. Stefan ist auf meiner Seite.
Ja.
Man hat irgendwie ein komisches Gefühl, aber nicht so komisch, dass man es nicht machen würde.
Ja. Also ich kann damit umgehen.
Gut.
Du bist ja auch kein Jazzer. Na doch, hoffentlich. Nee, du bist ein Loser.
Ich höre uns keine Jazzer zu.
Die haben alle schon einfach auf Deabonnieren geklickt, ohne sich zu melden. Einfach alle weg.
Wir haben doch nur einen Kommentar gekriegt zum Jazzwitz der Woche.
Ja, genau.
Der klang eher positiv.
Ja, eben.
Ach ja.
Ach, wie schön. So, haben wir noch Themen? Könnt ihr noch?
Weiß nicht, ob wir noch Themen haben, aber können tun wir. Ich glaube, wir haben keine Themen mehr.
Die abschließende Frage, was schauen wir nächste Woche?
Wer entscheidet?
Wir haben uns aber nur vorher
gedacht, wir haben es nicht.
also Stefan, du warst 2 Wochen nicht da, also bist du, glaube ich, dran, oder?
Ich hätte was, ja.
Das zerschlägt komplett unsere Reihe, aber das macht nichts. Das kriegen wir irgendwie hingedoktert.
Die Reihe ist letzte Woche schon zerschlagen worden, insofern.
Ja, könnten wir jetzt wieder einführen, aber die kriegen wir wieder eingeführt irgendwie. Also, Stefan, hast du was? Dann schlag was vor.
Ja, es ist zwar von 2019, aber ist mir jetzt so penetrant vorgeschlagen worden und es sind 98% Übereinstimmung, dass ich ihn jetzt einfach vorschlagen möchte. Platz 6 heute in Deutschland, Men in Black International mit Chris Hemsworth.
Ich dachte, du nimmst den U-Boot-Film. Okay.
Was für ein U-Boot-Film? Gibt es einen U-Boot-Film?
Ja, es gibt einen U-Boot-Film. Den hätte ich jetzt gedacht, dass du den nimmst, um deine U-Boot-Reihe fortzusetzen. Ja,
warte, das ändern wir direkt.
Nein, schon, ich will dich da nicht.
Mir wird kein U-Boot-Film angezeigt.
Ah, na siehst du mal, dann nehme ich den einfach nächste Woche.
Mir wird echt kein U-Boot-Film angezeigt.
chill, alles gut. Wir gucken Man in Black und nächste Woche gibt's den U-Boot-Film.
Man in Black International, okay.
Oh, oh, da. Ich habe ihn gesehen.
Ja. Ich habe ihn sogar schon in meiner Watchliste gehabt.
Ja, siehst du mal.
Das heißt?
Ja gut, das heißt ja nichts.
Oma Sie,
das ist ja quasi das ganze Netflix, ja, aber, drin.
Ziemlich weit vorne auf Platz 3 auf meiner Watchlist. Also und auf Platz 2 ist Master of None. Warum ist die? Ist das da? Das macht er sofort weg.
Christoph hat die Kontrolle über seine Watchlist verloren.
Scheint mir auch so.
Ich habe gerade den Krakenlehrer rausgeschmissen, nachdem du den letzte Woche so beschimpft hast.
Ja, auf jeden Fall raus damit. Gut.
Ja, dann würde ich jetzt fast Christoph zitieren und sagen, wir sehen betroffen den Vorhang. Den
Zuhang
und,
vor.
Also den Zuhang vor und alle besoffen oder so ähnlich.
Ja, genau.
Ihr wisst schon. Jedenfalls, das war eine dieser Sneakpot-Folgen, wo der Moderator, der die Abmoderation machen muss, zu viel von diesem Munich-Gin getrunken hat und deshalb seine üblichen Floskeln nicht mehr weiß. Und außerdem.
Aber wir haben, glaube ich, gerade die 2 Stunden
geknackt. Ich wollte es gerade sagen.
Haben wir das?
Eine dieser Folgen, wo wir wieder genau die 2 Stunden geknackt haben, ja.
Ja, na dann. Aber ob das im Schnitt auch 2 Stunden übrig bleiben, werden wir sehen. Jedenfalls.
Wie lange Pause gemacht hat, als ich hochgegangen bin?
Praktisch keine.
Gar keine.
Wir haben sofort weiter.
Direkt.
Wir sind ja Profis.
Richtig. Wir haben das Thema gewechselt, weil da stand irgendwas von im Land der Raketenhasen und dann war ich direkt hooked.
Und dann gib ihm.
Genau. So sieht's aus. Ja, also wir danken fürs Zuhören. Auf sneakpot.de dürft ihr eure Kommentare zum Jazzwitz der Woche oder auch zu all den anderen Themen abladen und ihr dürft uns erklären, warum der Zombie-Film vielleicht doch irgendwelche faschistoiden Konnotationen hat, die Christoph nicht bemerkt hat.
Ja, genau.
Und die deshalb seinen neuen Lieblings-Zombie-Film vom Thron schubsen müssen oder auch nicht. Das alles nehmen wir auf sneakpot.de entgegen oder bei Twitter oder bei Instagram oder sonst wo, wo ihr uns finden könnt. Und nächste Woche nicht vergessen, wieder einschalten in eurer Podcast-App. Die 3 Typen aus dem Rhein-Main-Gebiet. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.